Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Wir lassen uns hier von den technischen Schnickschnack-Sachen nicht verwirren. Guten Tag, guten Abend, guten Mittag. Heute hätten wir eigentlich Olivier Pouchy, also Oliver Pocher, einladen müssen, weil unsere Herzen so pochen voller Vorfreude auf diesen Podcast und diese Filmbesprechung. Wir, das sind einmal der Herr aus E bei K, Herr Stu. Hallo Stu.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
Bonjour.
Die richtige Antwort wäre gewesen, halt die Fresse oder ça va bien, glaube ich. Also mir Bonjour. Geht's gut. Aber mehr kann ich in Französisch auch nicht. Weiß ich, Schlogger in Hamburg, kannst du uns ein bisschen Französisch babbeln? Also ein bisschen helfen auch nicht?
Mais oui, je suis Schlogger, j'ai 38 ans alt, quelle heure est-il? Ich hatte tatsächlich, da ich aus einem Dorf komme, das an der Grenze zu Frankreich liegt, schon in der Grundschule Französisch und insgesamt 9 Jahre in der Schule Französisch. Wie ihr gerade gehört habt, ist mein Französisch glänzend. Also ja. Ich kann es nicht so gut sprechen, aber ich kann es eigentlich okay lesen, wenn es im Präsens geschrieben ist.
Das kann A, jeder behaupten und B, war das schon viel mehr Französisch als ich kann. Ich bin nämlich Timo, ich hatte Latein und ich habe das Latinum gemacht, damit ich am Freitag nicht in der Uni sitzen muss. Und wir sprechen über den Blockbuster aus Frankreich, der schon 5 Millionen Zuschauer dort hatte, nämlich Beating Hearts, ein fast 170 Minuten langes Liebes-, Milieustudien-, Gangster-Drama. Und wir sind gespannt, wo es uns führt, weil wir das als zweite Besprechung aufnehmen. Wir hatten schon kurzzeitig eine Besprechung online, die allerdings, klingt das so intern, als würde man so, als hätte man die gelöscht, weil sie nicht inhaltlich gut war. Nee, sie war tatsächlich technisch nicht gut hörbar. Ich habe sie noch hören können und man hatte das Gefühl, das ist kein Problem der Kolleginnen und Kollegen, sondern einfach, da hat die Technik mal gestreikt. Es hatte so ein bisschen so ein CB-Funk-Flair, so wie bei früher Trans Am hier, wie hieß es ja, ein ausgekochtes Schlitzohr, beendet und so. Das war einfach nicht gut zu hören, deswegen nehmen wir drei das jetzt auf. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die gute Lieder und Zero eine schlechte Besprechung gemacht haben. Es war einfach eine technisch nicht so hochwertige Produktion. Damit ihr einen vernünftigen Podcast auf die Ohren kriegt, sitzen wir jetzt hier nochmal zusammen. Ja, Beating Hearts, ich sagte es schon, ein großgedachtes Milieustudien, Sozialdrama mit Romanze oder wie auch immer man das in ein Genre packen will, ganz schwierig, von Gilles Lelouch, den ich bestimmt falsch ausgesprochen habe, inszeniert und geschrieben nach einem Roman, der in den 90er Jahren in Irland erschien. Also schon mal eine sehr coole Mischung, wie ich finde. Ich weiß ja, Schlogger guckt sich keine Trailer vorab ab, da brauche ich also gar nicht fragen, aber ich weiß, dass du und ich, weiß nicht, ob es du sich noch erinnert, ich habe ihn, und das mache ich sehr selten, gefragt, oh, wann läuft denn deine PV oder hast du den schon gesehen? Denn ich habe zu Beating Hearts einen Trailer gesehen vor einer, ich glaube vor Emilia Perez war es, und der Trailer hatte mich sofort. Das war ein Trailer, in dem, glaube ich, nur schnelle Schnitte waren, Musik, und dann stand am Ende dieser Titel und ich dachte, ja, den packe ich mir mal auf die Liste. Bist du damals schon ohne unseren Presseverteiler auf den Film aufmerksam geworden?
Nein, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe den genauso gesehen, wie Schlogger normalerweise Filme sieht. Ich wusste den Titel, ich wusste, wer Regie führt, ich wusste, wer mitspielt, aber ich wusste über die Handlung gar nichts. Ich hatte mir halt schon gedacht, wegen des Titels, dass es vielleicht irgendwas mit Romantik zu tun hat. Oder Herzchirurgie, wer weiß.
Schlogger, bist du denn so eine alte Romantiksau oder bist du eher kaltherzig und sagst Klischees und vor allen Dingen so ein gewisser Kitsch, da kann ich gar nichts mit anfangen?
Ich bin natürlich eher kaltherzig, das ist doch ganz klar, wer ist das nicht? Aber ich habe ein schlagendes Herz in meiner Brust, auch schon sehr lange, und von daher bin ich trotzdem dafür befähigt, diesen Film zu besprechen. Und da ich jetzt hier als Französisch-Profi angestellt wurde, wenn schon nicht Romanzen-Profi. Der Originaltitel des Films Beating Hearts ist übrigens L'amour ouf. Und ouf ist ein Slangwort, was so viel heißt wie voll geil, voll cool, crazy. Also es ist quasi die crazy Liebe, die wir hier sehen. Also ein cooler Liebesfilm. Und um die Frage ernsthaft zu beantworten, ich bin allen Genres gegenüber offen und kann auch mit angemessenem Kitsch durchaus was anfangen.
Wie ist bei dir, du? Romantik-Sau oder eher so Pretty Woman ist ein gescheiterter Versuch, Prostitution zu legitimieren?
Beides. Das eine schließt das andere nicht aus.
Das ist richtig. Oh, der ist so schlau.
Ja. Nee, ich bin zwar ein Kerl, aber auch ich habe gerne mal einen guten romantischen Film. Es gibt ein paar Romanzen, die bei mir funktionieren, es gibt ein paar Romanzen, die funktionieren nicht. Beispiel ist, also Dirty Dancing funktioniert bei mir zum Beispiel gar nicht, da bin ich einfach raus. Aber ich habe auch in meinem Leben auch schon mal Romanzen gesehen, die mir sehr nahe gingen, sei es jetzt Klassiker oder auch Komödien. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan der alten Doris Day, Rock Hudson Filme, wer die kennt. Von daher, Romante. Nee, ich bin der Romantik nicht abgeneigt. Aber ich bin halt, das sollte klar sein, trotzdem knallharter Motherfucker, der dafür wenig Zeit hat. Aber deswegen bin ich ganz froh, wenn ein Film mir ein bisschen romantische Unterhaltung darbietet.
So, da kann ich doch komplett d'accord gehen, wie der Franzose, glaube ich, sagt. Ja, also ich bin auch, also ich mach's auch mal tief männlich, aber wenn es auch mal romantisch ist, also ich vergesse auch schon mal gern Tränchen im Kinosaal, wenn's rührend ist. Und ich spoilere aber mich schon mal selber, ich habe jetzt bei Beating Hearts nicht geweint, nicht geheult, aber aus anderen Gründen. Das können wir schon mal so spoilern. Apropos Spoiler, Überleitung aus der Hölle. Machen wir sehr selten mittlerweile, aber hier in diesem Falle werden wir auf jeden Fall ein bisschen über das Ende des Films sprechen, nach unseren Fazits. Oder spricht man es anders aus? Man weiß es nicht. Und dann bekommt ihr also eine entweder End- oder Empfehlung von uns dreien, je nachdem, wie es ausschaut bei uns. Und dann werden wir noch ein bisschen über das Ende sprechen und unter anderem auch über die unterschiedlichen Laufzeiten dieses Films. Denn der Film hat ja auch schon so eine Menge Buzz kreiert, als er letztes Jahr auf dem Cannes Filmfestival lief. Das ist ja das bedeutendste Filmfest der Welt, wie ich heute gelernt habe. Was macht das mit euch? Nein, das ist eine Markus-Lanz-Frage. Aber der kam tatsächlich so in der Publikumsresonanz eher so semi an im Wettbewerb. War, glaube ich, der mit den schlechtesten Bewertungen in dem Jahr. Könnt ihr das nach der Sichtung, weil sie kein Herz haben, die Franzosen, und die Presse sowieso nicht, und sich vielleicht auch gegenseitig runterschreiben. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, diese doch eher zwiespältige Aufnahmeresonanz in der Presselandschaft? Schlogger, wie sieht's bei dir aus?
Damit wir noch ein bisschen was an Fleisch übrig haben für die Besprechung, würde ich sagen, ich kann das nachvollziehen, weil man dem Film viel zugute legen kann, ihm aber auch viel auch kritisieren kann. Und je nachdem, worauf man jetzt seinen Fokus legt, wird wahrscheinlich dann auch das Gesamtfazit sich drauf konzentrieren.
Und was hat der kleine schlaue Freund aus dem Rheinland?
Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass der in Cannes lief. Ich habe es auch erst hinterher nach meiner Sichtung halt erfahren von einem Kollegen und ich dachte mir so, es ist ein Film, den ich nicht auf einem Filmfestival wie Cannes sehe, weil Beating Hearts dafür dann doch zu sehr darauf erpicht ist, sein Publikum mitzureißen und zu unterhalten. Und das ist irgendwie nicht so das, was ich beim Cannes Filmfestival erwarte, sage ich mal. Deswegen war ich eher überrascht, dass der da gezeigt wird. Ich wusste auch gar nicht, dass der als, wie du sagst, so erfolgreich war oder so teuer, da kommen wir auch gleich zu. Ich wiederhole mich, aber das war so für mich eine Schlockersichtung. Also ich weiß jetzt endlich mal, wie ich das für die Frau anfühle. Ich muss sagen, mir gefällt das nicht.
Ich mag das nicht.
Nicht jeder.
Ich werde das nie wieder tun. Ich möchte das auf keinen Fall wieder so.
Nein, auf keinen Fall.
Ja, apropos Sichtung, wir haben hier die skurrile oder interessante Mischung. Wir haben Stu, der den Film in der PV gesehen hat, vor einiger Zeit schon. Schlogger hat einen Screener zu Hause bekommen und ich habe den Film tatsächlich gestern Abend erst in einer Community-Preview in Hamburg gesehen, mit vollem Haus, auch mit zwei Pseudo-Influencern links neben mir, die vor dem Film noch Videos drehten und im Film irgendwann den Second Screen also sowas von gegangbankt haben, also die nur noch da so hingen, für diejenigen, die uns bei Insta und Reel sehen, die wirklich den Film gar nicht mehr gesehen haben können.
Die haben während der Sichtung im Kino aufs Handy geguckt?
Die ganze Zeit.
Ey, da kriege ich hier Erziehungsanfälle.
So, und da kommen wir später auch noch zu, denn jetzt lass uns erstmal darüber reden. Dieser Film, 35 Millionen Euro, nimmt der Franzose in die Hand. Der zweiteuerste Film aus Frankreich im Jahre 2024. Davor nur dieses 3-Stunden-Ding, der Graf von Monte Cristo, Neuinterpretation. Und jetzt gucken wir mal rein, das Ding, worum geht's denn da überhaupt? Also Stu, Schlogger, prügelt euch drum mit schlagendem Herzen. Wer kann uns kurz zusammenfassen, worum geht's denn eigentlich in Beating Hearts?
Eine Schlogger-Zusammenfassung wäre, es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die aus einem unterschiedlichen Milieu kommen. Und jetzt du, bitte mach's noch ein bisschen schöner.
Ja, ich sage noch, dass der Film beginnt im Jahre 1980 und die beiden, ja, die schlagenden Herzen heißen Jackie und Clotaire und sie wachsen halt am gleichen Ort auf, aber in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und das alles spielt unweit des Hafenviertels und sie beginnt dann noch, also sie lernen sich kennen in der Schulzeit, aber und es ist eine Liebe ohne Kompromisse, aber trotzdem geht jeder so seinen eigenen Weg. Sie studiert irgendwann, er schwänzt und es geht halt darum, wie sich diese Liebe und ihre Leben entwickeln. Und zwischendurch wird auch getanzt.
Ja, das trifft es ganz gut zusammen. Das Krasse ist, finde ich, dass jetzt ein Name, den ich ja unheimlich schätze im französischen Kino, nämlich der von, ich kann ihn sowieso nicht aussprechen, aber ich probiere es, von Adèle Exarchopoulos, heißt sie, glaube ich, ist bestimmt falsch, auch der erste Credit ist. Und sie und ihr Menies Pendant, François Civil, gar nicht so die großen Rollen haben, denn der Film ist über ganz lange Zeit, fast 80 Minuten, ein ziemlich cooles, wie ich finde, Coming-of-Age-Ding. Das heißt, da sind Jungdarsteller dabei. Wie ging es euch denn mit dieser, also war das für euch schon eine Geschichte von False Advertising, als ihr dann den Film gesehen habt, oder war das für euch okay, dass ihr sagt, ja, also gerade den Aspekt fand ich ganz interessant. Du, was meinst du?
Also da, finde ich, kommt schon mal die erste Stärke des Films zu tragen, weil er geht halt, hat eine Laufzeit von, glaube ich, hast du gerade gesagt, glaube ich, unter 170 Minuten, ne? Aber er fühlt sich nicht daran an. Der hat ein unglaublich hohes Tempo, der erzählt ja sehr viel, aber das erzählt ja sehr mitreißend, sodass es bei mir eher so war, als dann endlich mal die Stars aufgetaucht sind, also in ihrer Erwachsenenform, mir erst bewusst geworden ist, so, ach Kacke, ich habe ja gerade eine halbe Stunde lang mit den Kindern da verbracht, aber es hat mich nicht gestört. Ich fand das, wie gesagt, sehr mitreißend. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe den Film gesehen, da war meine eigene Verfassung, ich kam da relativ frisch noch vom Fantasy Filmfest, ich hatte wenig geschlafen und ich hatte mich wirklich darauf bereit gemacht, das wird jetzt so ein langsamer, qualvoller Erstickungstod in einem französischen Film, aber was ich als Kritiker muss halt einfach durch und muss sagen, dass der Film besser gewirkt hat als jeder intravenöse Kaffee. Also der hat schon wirklich richtig viel Energie und deswegen war es mir ehrlicherweise vollkommen egal, dass ich die Adèle und den François erst nach 30, 45 Minuten sehe.
Ja, und bei mir war es dann natürlich wieder mal so, hatte ja den Trailer nicht gesehen, ich wusste nicht, dass die Adèle, ich glaube, wie spricht man sie aus? Exarchopoulos?
Ah, viel besser als ich.
Viel besser.
Exarchopoulos. Wie so ein Mary Poppins-Song.
Die kannte ich aus Blau ist eine warme Farbe und tatsächlich, was ich herausgefunden habe, dass die auch in Alles steht Kopf 2 Ennui spricht mit ihren vier Sätzen. Von daher wusste ich das nicht und ich habe so gemerkt, dass ich zurzeit immer ein Problem habe, wenn so ein Zeitsprung passiert und Charaktere, die ich lieb gewonnen habe, plötzlich von anderen Schauspielern gespielt werden, was hier stattfindet. Und deswegen habe ich du hast ja gesagt, 80 Minuten, Timo, sind es wirklich mit diesen Jungdarstellern, die ich wirklich toll fand. Und als dann dieser Zeitsprung kam zu den erwachsenen Schauspielern, eben nämlich Adèle und François, da musste ich mich erstmal wieder arretieren. Ich musste erstmal wieder klar bekommen und mit diesen Figuren auch warm werden. Und von wegen False Advertising, das hatte ich ja nicht, weil ich es vorher nicht wusste. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass mir der erste Teil mit den Kindern auf jeden Fall viel besser gefallen hat, als der Teil, den wir dann später mit den Erwachsenen sehen. Was nicht unbedingt an den Schauspielern liegen muss.
Ich musste auch kurz diese Kröte schlucken, weil ich dachte so, also die Jungdarsteller machen das formidable, wie man, glaube ich, im Französischen sagt. Die machen es wirklich toll. Die sind für mich auch unverbrauchte Gesichter. Die haben sehr natürlich gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe die synchronisierte Fassung gesehen. Ich glaube, ihr beide eine OV-Fassung mit Untertiteln wahrscheinlich. Richtig, oui, oui. Aber trotzdem muss ich wirklich, also Synchro ist halt immer französisch schwierig, weil die Mundbewegungen nicht zu dem passen, was gesprochen wird. Aber dennoch fand ich das, ja, ich gebe das. Ich finde auch, dass die wahren Längen im zweiten Teil dieser Geschichte hervortreten. Dennoch hat für mich der Film eigentlich von Minute 1 an so einen Sog entfacht, der mich komplett reingeworfen und aufgesogen hat. Und mich auch wirklich nur, ich nenne es mal Berufskrankheit, zu diesen üblichen, wir gucken jetzt mal auf die Uhr und deswegen weiß ich das auch nur so halbwegs genau, dass ich so geguckt habe, Mensch, wann fängt der Film denn an? Okay, check. Und wann ist dieser Zeitsprung? Wann werden quasi die Darsteller einmal gewechselt? Und deswegen gucke ich da mittlerweile tatsächlich aus Berufsgründen in den großen und berühmten Anführungszeichen einmal auf die Uhr, um zu gucken, Mensch, wie können wir das denn nachher in der Besprechung auch so ein bisschen thematisieren? Aber ich gebe das, also das ist tatsächlich auch dieses kurze Moment, dass die auch sich leider überhaupt nicht ähnlich sehen. Im Falle von Adele zum Beispiel sieht die überhaupt nicht aus wie Jackie in ihren jungen Jahren. Hat mich aber dann nur kurzzeitig gestört, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil auch die Darsteller machen das einfach so, so grandios, dass ich da kurz, wirklich nur kurz gefremdet habe und an Bord blieb.
Ja, also ich meine, was ist denn die Alternative? Dass du dann einfach so tust, als ob die Kinder jetzt erwachsen wären, du klebst den kleinen Mann dann irgendwie so ein Bart an und sagst so, er ist jetzt übrigens 33 und im Knast. Ja, also.
Und der spricht tiefer, hallo, genau. Im Gefängnis.
Ja, also ich finde, das haben die schon ganz gut gelöst. Also ich hatte damit wirklich keinerlei Probleme, aber vielleicht auch einfach, weil ich wirklich null Erwartungen hatte. Also wenn, dann nur schlechte Erwartungen, weil ich einfach dachte, das wird jetzt so ein anspruchsvoller Franzosenfilm, der mir da erzählt, wie Tristan und Claudette über ihre Beziehung fachsimpeln. Aber das ist es halt nicht. Das ist halt, also wenn man diesem Film etwas zugute heißen kann oder sollte, ist es halt wirklich pure Energie.
Ja. Das ist auch ganz passend. Und ich finde das so krass. Also ich blicke ja so mit neidischen Augen in unser Nachbarland, was Kino angeht und was Filme angeht, weil es die Franzosen halt hinbekommen, die knallen dir in diesem Fall so einen Genre-Obstsalat dahin mit irgendwie Love Story und einer ultra kitschigen Romanze mit gleichzeitig harten Milieustudien-Vibes, mit Gangsterfilm-Vibes, dann wird mal kurz ein Heist-Film draus, dann ist es eine kurze Musical-Einlage oder Tanzchoreografie und es macht Lelouch, der Regisseur, mit so einem Chuzpe, ey, da kann ich nur meinen Hut vorziehen und sagen, alter Schwede, wie kann man sowas Geiles auf die Beine stellen? Weiß ich.
Und du hast das Beste vergessen. Du hast das Beste in deiner Aufführung vergessen. Kein Christian Clavier.
Ja, und keine komischen Anwandlungen in Sachen Rassismus. Das ist ganz angenehm.
Ich glaube, ein paar Wochen kommt der neue Christian Clavier-Film, der heißt im Deutschen Volapapa. Da freue ich mich aber jetzt schon drauf.
Ich habe schon beim Durchscrollen in der UCI-App gesehen, ich habe schon Schreck gekriegt, mir ist das Handy fast aus der Hand gefallen. Ich dachte, nicht schon wieder. Geh weg. Geh weg. Nee, also um mal eine Frage zu formulieren, und das ist halt so eine Frage, geht's euch auch so, aber es ist wirklich so, ich kann da nur den Hut vorziehen, könnt ihr meine Euphorie da teilen? Ich geb's, man merkt es ja vielleicht auch mir an, es fällt mir ganz schwer, in Worte zu fassen, was mich dieser Film berührt hat und was er mit mir gemacht hat, weil ich den wirklich, ich fand den ganz, ganz wunderbar und ziehe 30 Hüte vor ihm. Schlogger, nimm mich, cool uns mal ein bisschen runter und sag mal, was dich vielleicht an diesem Genre-Mix eher befremdet hat, wenn das so war.
Also Genre-Mix per se finde ich schon mal cool und das kann ich auch gut nachvollziehen, dass du da mit Neid auf das Nachbarland guckst, weil wir hier ja manchmal da nicht so nachziehen können, obwohl wir auch durchaus viele Filme haben, die man zeigen könnte. Keine Ahnung, lass es mal Absolute Giganten sein, der auch ein Genre-Mix dann ist, wenn man sich das so zusammenschrauben möchte. Für mich ist, glaube ich, ein Problem, dass ich die Geschichte, vor allem wenn sie erwachsen sind, nicht so gut erzählt finde. Und da kann man jetzt sagen, okay, der Film sieht aber geil aus und ich lasse mich da mitreißen. Und das kann ich auch nachvollziehen, vor allem wenn man ihn im Kino sieht. Ich würde auch stark empfehlen, den im Kino auf der großen Leinwand zu sehen mit vollkommener Immersion. Aber man darf eben auch über durchaus schwache Charakterentwicklungen und komische, vor allem am Ende hat mich was massiv gestört, da werden wir in unserem Spoiler-Teil noch drüber sprechen, was sich für mich krass mit der bisherigen Charakterentwicklung gebissen hat. Und am Anfang fand ich es so schön, eben, ich sagte schon, der erste Teil gefiel mir besser, weil ich dieses Näherkommen von diesen beiden Kindern so toll fand, die dann ja tragisch auseinandergerissen werden, auch aus einer Situation heraus. Da darf man auch nicht so viel über die Story nachdenken, wie cool das jetzt ist. Und deswegen, also ich fand den Film auch gut, das möchte ich euch auch gleich sagen. Ich fand den genauso intensiv wie ihr. Ich mochte den Genre-Mix, aber ich habe durchaus mich von der Story und vor allem von der Charakterschreibung, mich ein bisschen auch runter und zurückhalten. Bin ich ja etwas zurückhaltender.
Was entgegnest du, Stu?
Was der Film halt gut macht mit diesem Genre wechseln ist, dass es halt organisch entsteht. Ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so, jetzt ist eine Trennlinie und jetzt ist aber ein Heist-Film, jetzt kommt die Trennlinie und jetzt ist ein Thriller. Das entwickelt sich alles organisch. Im Prinzip wird einfach ein Leben oder zwei Leben erzählt und da passiert eben Sachen, die man im Genre zugehörig sein kann. Das ist echt gut, also ich finde, das ist gut erzählt, dass die Figuren sind, die sind keine überaus tiefen Figuren, aber es funktioniert halt. Weil was halt interessant ist, im Laufe des Films ist es halt so, er, der Gangster ist, möchte aus diesem Gangsterleben raus, er möchte eine gewisse Sicherheit. Sie hingegen, die in einem sehr bürgerlichen, in einem sehr sicheren Leben eigentlich ist, möchte mehr, ja, die so ein bisschen Risiko haben. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass diese, also letztlich dann versuchen sie sich ja irgendwie auf so einen Mittelweg zu finden. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich habe tatsächlich das Ende, was hier gerade erwähnt wurde, gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, weil meine Sichtung halt, ich muss das ehrlich sagen, schon länger vorbei ist und ich bin auch der Älteste hier, also seht es mir nach. Aber was ich noch weiß, ist, wie unglaublich organisch das alles erzählt wird. Ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwas aufgepropft wirkt. Das wirkte wie so aus einem Fluss und das ist auch viel wert und das sorgt auch mit dafür, dass der Film halt so unglaublich, ja, kurzweilig ist jetzt das falsche Wort. Mal 160 Minuten merkst du einfach, aber es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, dass es gedehnt oder zerstreckt wird. Es hat alles einen Sinn, es hat alles eine Bewandtnis. Das ist einfach, wie ich finde, sehr gut erzählt und beweist, nur weil ein Film Überlänge hat, muss er nicht überlang sein.
Ich finde auch die Zeit investiert er gerade in dem, ich sag mal, Coming-of-Age-Romanzen-Part total gut in diesen kleinen, schönen Gesten. Also wie diese beiden, und ja, das ist Klischee, das ist auch total konstruiert, weil es würde man in so Klassenkategorien, aber wir sind in Frankreich, da passt das ja auch manchmal mit dem Klassenkampf, nur eher normalbürgerliche bis gutbürgerliche mit einem Vater, der verwitwet ist, also die Mutter ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, die plagen sich aber ganz gut durch. Er selber hat so eine Art Kabelfernsehen-Technik-Unternehmen, ist so eine Ein-Mann-Ich-AG. Und Clotaire ist tatsächlich gar nicht mehr in der Schule. Also da darf man sich nicht vertun. Der wird auch zu Hause als Taugenichts beschrieben. Da fällt auch mal das Wort Idiot. Und der hat in der Schule so große Probleme gehabt, dass er irgendwann einfach sich ausgeklinkt hat aus dem System und gesagt hat, nö, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Und die erste Begegnung ist so schön inszeniert. Es ist ein Schulbus. Jackie oder Jacqueline ist, glaube ich, auf dem ersten Schulweg zu ihrer neuen Schule, wo sie erstmal erzählt, so, ja, irgendwie die Schule war nicht so geil, hat mir nicht entsprochen. Und dann sagt ihre Nachbarin so, ja, du bist rausgeflogen. Ja, bin ich. Also du merkst auch schon, selbst Jackie, man könnte die total glorifizieren, aus Podest heben und so überinszenieren und stilisieren. Machen sie aber nicht. Das ist halt eine, wie ich finde, recht normale weibliche Hauptfigur. Und Clotaire und sie, die haben so eine erste Begegnung schon, die finde ich so amüsant, weil er das gar nicht kennt, dass mal Kontra gegeben wird mit seinen, ja, Pseudo geilen Sprüchen, und mich hat das schon sehr, sehr authentisch berührt, muss ich sagen, ohne dass ich jetzt was zum Sprachduktus sagen kann, weil, wie gesagt, ich habe die Synchro gesehen, dementsprechend bin ich da etwas weniger auskunftswürdig als ihr beide vielleicht. Aber dennoch, ich fand das so schön, wie sich das aufgebaut hat. Es sind diese kleinen Gesten und du hast auch das Gefühl, es gibt dann ja so einen Moment, wo so eine Tanzsequenz mir quasi zeigt, wie sich so, ich sag's jetzt mal wirklich ein bisschen pathetisch, und das finde ich so geil, dass der Film auch so ehrlich, aufrichtig pathetisch ist, wo sich so die beiden schlagenden Herzen in einem Tanz annähern. Und wenn man halt so weiß, so à la Pina, ne, Tanz ist der Ausdruck der Seele, also die Sprache der Seele, wie man miteinander kommuniziert, ist das eine, ich, der Musicals da wirklich nicht gerade viel abgewinnen kann, fand das ganz formidabel inszeniert, und ich muss wirklich sagen, ich habe diesen beiden, auch wenn die sehr jung erschienen und mir der Zeitkontext manchmal nicht ganz klar war, wann das jetzt genau spielen soll. Ich fand das aber total schön zu sehen, wie diese zwei Teenies sich annähern, trotz ihrer unterschiedlichen sozialen Milieus, und sich so langsam, ja, nicht nur kennen, sondern auch lieben lernen. Unterbrecht mal meine Schwärmerei.
Ich kann auch sagen, dass ich mag es immer, wenn ein Film mit einfachen Mitteln oder mit einfachen Bildern dir schon mal relativ klar macht, welche Marschrichtung er hat. Und das ist halt beim Vorspann schon so, wenn der Titeleinblendung ist und du siehst den Titel, das Herz und dann diese Flammen, die aus diesem Fabrikschornstein hochlodern. Weil das auch wieder, also du hast diese Fabrik, das ist was sehr Geerdetes, was Schmutziges, ja, was wir auch alle kennen, das steht so ein bisschen für Bodenständigkeit, für Realismus, und dann hast du aber dieses Feuer und dieses Herz, und ich finde, das bringt der Film halt sehr zusammen. Du hast halt diese überschwängliche Romantik, und er findet aber immer wieder Möglichkeiten, mir klarzumachen, okay, es sind aber letztlich halt auch nur Menschen. Natürlich haben wir diese Gangstergeschichte drin, da kann man drüber streiten, ist die vielleicht ein bisschen nicht zu much, mir hat's gefallen, ja, hat mich sogar ein bisschen an hier Wild at Heart erinnert, oder auch ein bisschen True Romance, so dieses dieses energetische, dieses so einfach so das Herz so quasi offen zeigen, so die Brust vorne, alles frei. Romantik, hier bin ich, nimm ich, ja. das fand ich echt ganz schön.
Ja, und auch die, also ich schwärme da auch direkt mit, diese Inszenierung mit, wie die zwei sich verlieben, das in diesem Tanz dargestellt wird. Sie nähern sich an über, was mag sie gern, The Cure? Nee, ist nicht The Cure, oder? Mhm.
Sie liebt The Cure.
Ja. Genau, sie liebt The Cure und dann wird so ein dann wird dazu getanzt. Sie hebt das Kaugummi auf, was er gekaut hat, was dann lebt sie an die Wand, was dann wie ein Herz pulsiert. Also, dass wir da wirklich schöne Inszenierungssachen haben. Auch der Anfang, wie er Clotaire als Kind durch die Wohnung rennt, so in einem One-Shot gedreht, da zieht dich ja diese erste Szene zieht dich ja auch direkt rein, ist direkt hier, wird dir direkt klischeehaft gezeigt, was Sache ist. Okay, der kommt wohl aus einem ziemlich schlechten Milieu und mit einem beschissenen Vater. Auch voll cool, wie haben die das gemacht, dieser One-Shot, was man aber dann in getrennten Räumen sieht. Also wie das Kind im Klo eingesperrt ist und der Vater außen, man guckt aber durch die Wand. Super cool, also da kann man bei dem Film viel Gutes finden, was Spaß macht. Schwärmerei wurde nicht unterbrochen.
Ja, aber krass, dass ein Kameramann wie dieser Laurent Tanguy, der jetzt unter anderem ja auch für ganz viel für Luc Besson gemacht hat, also bei der Transporter-Reihe so ein bisschen dabei war, bei diesem Unleashed, also ich glaube, der heißt Danny the Dog in England oder in Amerika, also auch so ein Martial-Arts-Actioner, der hat also wirklich auch ein bisschen das Zeug für so handwerkliche Finesse. Und ich bin da auch nochmal bei dieser ersten Einstellung, wie also die Kamera von so einer Betthüpfsequenz sich ganz energetisch in so einen One-Shot bewegt und dann so à la Di Palma diese Mini-Trennwände zeigt. Also ganz, ganz, ganz großes Kino. Also der Film, das muss man wirklich sagen, der ist nicht subtil, in keinster Weise. Der ist auch, ich muss zum Beispiel ein bisschen widersprechen, ich fand den Vater gar nicht so böse, weil er natürlich, ja, der hat so seine, ich finde, der hat halt, der gibt halt keine Liebe im Sinne von Zuneigung und Zuwendung und Zuspruch, sondern der ist halt so, ja, das ist halt mein Vater. Also der ist halt da und er ist trotzdem irgendwie Arbeiterklassenmitglied, Mutti ist da, man nimmt den beiden auch ab, also gibt's da eine Diskussion, wo sie darüber reden mit dem Vorwurf, ihr macht ja nur Kinder, weil ihr Kindergeld kassieren wollt, und der Vater sich das dem verwehrt und sagt, ja, das ist doch dummes Zeug, wir machen hier Kinder aus Liebe, und dann haben die beiden auch so einen Moment, wo sie so einen Blick austauschen und du denkst so, ja, also ich würde jetzt auch eher das mit dem Kindergeld glauben, aber so wie die sich gerade angucken, kann das auch durchaus sein, dass sie sich wirklich lieben. Also das,
ja, ich weiß, was du meinst mit dem Lieben, mit dem gar nicht so böse, aber wenn ein Kind wegrennt vor seinem Vater, weil es weiß, es hat was falsch gemacht und muss wegrennen, weil es Angst hat, geschlagen zu werden, und wird dann auch geschlagen, dann kann man das schon eindeutig in eine eher schlechte Ecke schieben.
Absolut. Absolut. Also was hier auch mit Gewalt an Kindern gemacht wird, ich meine, die Szene wird ja auch aufgelöst, dass er sagt, nee, ich habe mich schon beruhigt, dann geht die Tür auf und er kriegt trotzdem Dresche, und zwar nicht zu knapp. Das sind schon Momente, wo man gerade, ne, wir beide als Eltern ja auch schlucken muss und sagen muss, so, okay, wir wissen jetzt, wie wir es auf jeden Fall niemals machen würden. Das gebe ich dir total. Ich mochte aber auch, jetzt wenn wir den Gegenpart Jackie mit reinnehmen, dass aus dieser, das ist ein tragischen, den wirklich tragischen Mutterverlust, da hätte man auch ganz was Schlimmes machen können und ganz viel, da hätte man zum Beispiel an der falschen Stelle für mich Pathos reinlegen können. Und ich mochte, dass das Dramatische, sie erzählt es einmal Clotaire und dann ist auch das Ganze gegessen. Und es gibt dann auch so einen schönen Dialog, wo sie das erzählt und er sagt, ich habe mich nicht getraut zu fragen. Also wo er es auch quasi, und daran merkt man so ein bisschen diese Seelenverwandtschaft der beiden. Großer Begriff, ich weiß. Aber ich finde, da merkst du halt, dass die beiden Seelenverwandte sind, weil er sagt, ja, ich habe es irgendwie geahnt, aber ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen. Ach, schön. Was muss ich denn als nächstes mal fragen? Kinderdarsteller. Hatten wir schon abgehakt, fand ich sehr frisch, also mochte ich total gerne. Mhm. Und sind auch für mich eigentlich die beiden größten darstellerischen Stärken in diesem Film. Stu, ja. Was sagst du?
Ich fand die gut. Also, kann ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen, weil dann halt schon der François Civil und die Adele, mit A geht's, glaube ich, weiter, schon bekanntere Gesichter sind und halt eben dann auch noch ein paar mehr Szenen haben, die mir dann mehr in Erinnerung geblieben sind. Mhm.
Ja, also ich fand die Kinderschauspieler toll, wie gesagt. Ich muss es nicht nochmal sagen. Ich fand halt cool, wie die aufeinander zukommen. Ich fand es nachvollziehbar. Ich fand es schön, dass hier, soll ich sagen, graue Charaktere, also nicht nur schwarz-weiß gezeigt werden. Wir haben hier den Clotaire, der auch wirklich romantisch veranlagt ist. Also der verliebt sich ja wirklich Hals über Kopf und ist dann auch nicht, tut nicht so, als wäre er stärker, als er sein müsste, sondern öffnet sich dann wirklich, und sie öffnet sich ihm dann auch, ist aber auch ganz klar und sagt, hier, in deine Scheiße will ich nicht mit reingezogen werden. Ich möchte hier weiter zur Schule gehen. Und man merkt ja auch, dass, weil sich beide so krass zueinander öffnen, dass sie dann so sehr drunter leidet, dass er sich eben dem ich zitiere mal, was sie später sagt, dem Hässlichen zuwendet.
Ich find's trotzdem geil, dass er irgendwie immer Macker bleibt. Also er bleibt doch immer irgendwie in seiner, also du kriegst, ne, wie der berühmte Spruch, du kriegst die, kannst den Jungen aus der Gosse holen, aber nicht die Gosse aus dem Jungen. Der ist halt trotzdem irgendwie immer noch, ja, ein Kind seines sozialen Umfeldes und bleibt irgendwie immer Macker. Macht dann so, also er klaut ihr eine Platte von The Cure, leider hat sie schon alle, dann klaut er ihr den Lieblingspudding. Es ist einfach, es sind so diese schönen kleinen Sachen, die so, ich sag das schon mal, die sind so kitschig und so romantisch und so auch klischeetriefend. Aber das Ding ist halt, der Film verkauft mir das in einer attraktiven Verpackung. Damit meine ich nicht nur das Visuelle, sondern einfach so dieses Gesamtpaket mit dem Schleifchen drum, dass ich nur sagen kann, danke fürs Geschenk, nehme ich an. Also muss ich wirklich, also ganz, ganz traumhaft bezaubernd. Und dennoch, jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Genre-Einschlag, gerade im Coming-of-Age-Teil, ist das dann auch teilweise eine sehr brutale Milieustudie und ein Gangster-Drama, bei dem ich schon teilweise dachte, ho, also wenn da geschlagen wird, man spürt, wie ich finde, auf der Audio-Tonspur jeden Schlag und auch man sieht, dass auch teilweise ganz schön viel Blut fließt. Der Film hat, glaube ich, eine FSK 16 bei uns und die nicht zu Unrecht. Bin gespannt, ob das auch in Deutschland jetzt so groß für eine Kassentauglichkeit eine Aussage ist. Aber wie ging's dir? Wir haben ja vor kurzem einen, sagen wir so, eher gemächlich, bedächtig inszenierten Gangsterfilm besprochen mit den Alton Knights. Wie siehst du jetzt im etwas bemühten Quervergleich Beating Hearts im in dieser Genre-Einsprengselung Gangsterfilm? Wie hat dir das gefallen?
Ja gut, die Doppelrolle von De Niro als Clotaire hätte ich nicht gebraucht. Das war mir dann noch zu viel. Ich mochte diesen Gangster-Part auch ganz gerne, vor allem weil halt dieser, ich nenne es mal dieser Pate, gespielt von Benoit Poelvoir, den wir ja unter anderem aus Mann beißt Hund kennen. Und ja, ich habe den Namen jetzt wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, who cares? Das ist schon ganz nett. Natürlich spielen sie auch auf der sehr bekannten Klaviatur des Gangster-Genres. Also das haben wir alles schon mal gesehen. Wir haben dieses obligatorische, jemand geht für den anderen in den Knast, kommt dann zurück und fühlt sich irgendwie vernachlässigt oder möchte dann noch ein bisschen mehr. Auch da seine Karriere, die er dann selbst aufbaut. Das macht irgendwie schon alles Sinn. Ist es wirklich innovativ? Nee, innovativ ist daran wirklich gar nichts. Aber es ist halt gut inszeniert, es ist gut erzählt, es ist gut gespielt. Und ich weiß noch, es gibt eine Szene, wo Clotaire einen alten Freund wieder trifft, quasi in einem Kofferraum. Da sind so Momente, die sind einfach, sind nett. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, es ist nicht so, dass dieses Gangsterleben komplett zelebriert wird. Da gibt es natürlich auch Momente, wo klar ist, Gangster sein ist hart und brutal. Aber auch das haben wir schon woanders auch effektiver gesehen. Das soll jetzt nicht böse gemeint sein. Fakt ist, es funktioniert. Das ist, glaube ich, wichtig. Es funktioniert, trotz der mangelnden Innovation. Aber ich habe mir das gerne angeguckt. Ja, Punkt, fertig, aus.
Gibt ja viele Kritiker, die gerade jetzt auch gesagt haben, dieses drei Filme in einem gefällt ihnen gar nicht. Schlogger, war das bei dir auch ein Punkt, wo du sagst, das ist mir einfach zu viel, auch im Anbetracht dieser immer noch von mir häufig angesprochenen Laufzeit? Oder konntest du dem auch über weite Strecken, wie es du und ich folgen, dass das auch im Gangstermilieu ein ganz ordentlicher Film ist?
Ja, also ich finde, man merkt schon, als dann dieses Gangstermilieu kommt, dass es sich ein bisschen zieht. Vor allem, dass es dann eben nicht mehr so krass um die beiden geht, dass es sich so anfühlt, als wäre dieser Storystrang kurz fallen gelassen, während beide sich erstmal so ein bisschen ordnen müssen. Wir können ja sagen, wie es ihnen als Erwachsenen geht, oder? Warum sie sich da so verhalten? Was denkt ihr? Oder ich weiß es nicht. Ich kann auch drüber reden, ohne das zu machen. Da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen der Faden verloren wurde, was nicht heißen soll, dass der Teil per se schlecht ist, aber er wurde für mich dann nicht gut genug beendet, um ihm so viel Raum zu geben. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, dass ich das genieße, das zu sehen, weil das irgendwie cool ist, aber dass ich es eben jetzt, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, storytechnisch nicht unbedingt großartig finde.
Ja, es gibt halt einen krassen Badass-Moment von Clotaire, als er soll ja 17 sein im ersten Zeilabschnitt, wo er so eine Gangsterbande, nachdem die ihn eigentlich und sein Kumpel Lionel heißt er, glaube ich, also der dunkelhäutige Franzose, wo sie den erstmal aufgemischt haben, weil sie da in so eine Situation reingesetzt oder reingeschmissen wurden, und dann macht er die aber mit so einem, weiß ich, ist das ein Billardkühl oder so, haut er die zu Klump, und das ist eine krass explizite Szene, wie ich finde. Und dann kommt er halt zu dem von Stuschen angesprochenen Gangsterboss, und dann merkt man so, ja, jetzt hast du ja quasi dieses Übliche, ne, du hast meinen Respekt verdient, jetzt kannst du für mich arbeiten. Dann wird erstmal mit Geld natürlich argumentiert, da gibt's noch mehr. Was ich ganz cool finde, also cool im Sinne von gelungen und dann ein bisschen anders als zum Beispiel, wenn Scorsese dieses Ganze immer ein bisschen glorifiziert hat. Es wird halt nie, dass Clouthier auf einmal sich, er kauft sich kein neues Moped oder kauft sich teure Klamotten, sondern der hat anscheinend auf einmal ein bisschen mehr Geld, aber der geht damit in Anführungsstrichen nicht hausieren und macht sich damit auch diese üblichen, ja, Genrefehler, dass irgendwie die Polizei auf ihn aufmerksam wird. Das mochte ich sehr gerne. Und ich fand dann wieder so krass, dass selbst in solchen Gewaltexzessen und in diesen Momenten, wo es auch ernst wird, immer mal wieder der Humor so einfließt. Also es gibt halt immer so Szenerien, diese Gangsterbande um diesen großen Mafioso oder um diesen großen Gangster braucht dann ja Alibis, und es wird dann halt einfach geheiratet, und dann kommt da immer die ganz versammelte Truppe nach ihren jeweiligen Heists rein, und die Leute gucken halt einfach und machen weiter bei so einer Zeremonie in der Hochzeitskapelle. Fand ich, also die Brautleute sind eher immer so nach dem Motto, also das ist dann das Gegenteil von Jackie und Clouthier, die sind halt überhaupt nicht aus Liebe zusammen, so einfach nur so, ja gut, wir liefern hier gerade halt das Alibi. Und da sind dann diverse Begegnungen mit der Polizei, die ich einfach wirklich amüsant fand. Und ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viel gelacht in dem Film. Hätte ich, als ich den Trailer gesehen habe, auch nicht unbedingt gedacht. Also da auch nochmal diese kleinen Humoreinsprengselungen haben. Also selbst das hat bei mir funktioniert, wenn man jetzt von der Tonalität sagen kann, irgendwie, ich habe jetzt ein dramatisches, romantisches Gangster-Epos erwartet. Nee, es sind auch immer wieder Humor und skurrile Szenen dabei, wo man das Gefühl hat, das ist dieser französische Humor, den mag ich dann. Der ist dann halt nicht der von dir schon angesprochene alte, weiße Mann-Humor, wo man sich über irgendwelche Leute lustig macht. Sehr schön. Dazu noch was, oder sollen wir mit dem nächsten Punkt weitermachen?
Was ist denn der nächste Punkt? Ich hätte nämlich auch noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du zu einem Punkt passt. Ich würde euch gern fragen, ob ihr die Hauptfiguren sympathisch findet. Sind das Sympathieträger? Und es kann auch sein, dass sich das wandelt in den zwei Teilen, aber was haltet ihr denn davon? Sag du doch mal, Stu. Findest du, dass die Hauptfiguren Sympathieträger sind?
Tatsächlich nicht, und das finde ich mit einer der geilsten Sachen am ganzen Film. Ich finde die nicht unsympathisch, aber ich finde die jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, boah, mit denen würde ich jetzt gerne ein Bier trinken gehen. Also allein die Szene, die Timo schon erwähnt hat, zu Beginn, wenn sie sich kennenlernen, dadurch, dass sie sich halt gegenseitig beleidigen, wo ich mir halt vorstelle, ich meine, ich wäre halt damals das dicke Mädchen gewesen, was von denen halt niedergemacht wird. Ich hätte den gehasst, den Typen, und zwar durchgängig, ne? Es wird ein bisschen besser, wenn sie halt älter werden, aber sie sind beide durchaus, ja, egoistisch ist das falsche Wort, aber ich finde sie nicht sympathisch. Ich finde sie nicht unsympathisch, aber auch nicht sympathisch. Und ich muss ja sagen, ich höre immer wieder, ein guter Film braucht Sympathieträger. Das finde ich halt nicht. Ich finde, ein guter Film braucht interessante Figuren. Und das sind die beiden halt für mich.
Mhm. Ja, finde ich auch nicht, dass ein Film Sympathieträger braucht.
Mein Teleshop ist auch keine Sympathieträger.
Ich wollte gerade sagen, also hier sind auch drei Arschlöcher gerade im Podcast, das müssen wir jetzt auch akzeptieren. Und da würde ich einen Kritikpunkt, den du, Schlogger, vorhin angebracht hast, auch tatsächlich untermauern, weil ich finde die Entwicklung im späteren Teil von Jackie nicht so interessant und auch nicht so gut gespielt, also was heißt nicht gut gespielt, aber ich finde den nicht so, der wirkt etwas konstruierter als diese junge Jackie, die so ein bisschen... Die hat halt quasi diesen Vater, der da ist, der aber auch sie umsorgt, aber ohne immer so omnipräsent sein. Der ist aber auch so eine Figur, ey, du kannst weder dem Vater so richtig böse sein, noch ihr, weil er ihr nicht böse ist, weil sie immer das Richtige sagt und er auch irgendwie immer das Richtige tut, obwohl er manchmal ein strenger Papa sein will und es nicht so richtig gebacken bekommt. Ich fand aber auch Clouthier, also ich bin da auch bei Stu, gerade seine Einführung, ich finde den halt, der wirkt halt auch mega unsympathisch. Es verläuft sich aber im Laufe des Films, finde ich, versandet das so ein bisschen, weil ich immer mehr mich auf seiner Seite auch sehe, weil ihm ja wirklich ja viel Unrecht geschieht und viel Unrecht widerfährt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so von Minute 1 schon, als er da von seinem Vater verprügelt wird, da hatte er mich schon quasi immer so ein bisschen auf seiner Seite, auch wenn er ein ganz schöner, ich sagte schon, er ist halt ein typischer Macker und Proll, aber irgendwie auf eine dann liebenswerte, charmante Art und Weise, sobald sich Clouthier und er auch so weiter annähern. Und dann gibt es auch eine Szene, die wollte ich jetzt abschließend auch zu diesem Coming-of-Age-Part nochmal thematisieren. Eine Szene, die durchaus aus heutiger Sicht so ein bisschen kontrovers ist, weil es gibt eine, nicht sehr explizite, aber es gibt zumindest eine Liebesszene zwischen Clouthier und Jackie. Und ich habe mir so ein bisschen reingelesen, es gab tatsächlich gegen gängiger Praxis keinen Intimacy-Coach, also niemand, der am Set ein bisschen darauf achtete. Das ist jetzt bei Darstellern, die noch im Teenie-Alter sind und vor Erwachsenen doch eine romantische ein romantisches Tête-à-Tête präsentieren sollen, hat das so ein bisschen Geschmäckle, wie ich finde. Gleichwohl ich sagen muss, dass ich dieses Inszenieren ohne Voyeurismus und ohne irgendwelchen Male Gaze total schön fand. Also diese Liebesszene, ich sage auch beabsichtigt Liebesszene, auch die muss ich wieder sagen, was Lelouch für ein handwerkliches Können besaß, es zeigt auch diese Liebesszene. Wie geht's euch damit?
Es ist ja auch schon interessant, dass wir dann später nochmal eine Sexszene dann haben mit ihr und ihrem Ehemann und wie weit anders das ist. Das ist halt einfach nur purer Trieb und das da im Strand ist halt wirklich auch Liebe. Das ist auch keine Sexszene, wo ich auch sage, da ist halt viel Romantik drin, aber halt keine echte Erotik. Also ich habe mir das gerne angeguckt, weil es halt schön war, aber es war sich so, ich dachte, holla, hallo, ne?
Ja, man hat halt die Gefühle gesehen und nicht den Sex.
Da ging es halt, wie gesagt, nicht es ging nicht ums Ficken, es ging ums Lieben. So.
Richtig. Hast du trotz des Wortes irgendwie schön gesagt.
Das soll doch die Überschrift werden.
Das soll auf meinem Grabstein stehen. Da kommen wir im Spoiler-Teil noch zu, weil ich da auch wieder finde, um jetzt auch schon mal ein weiteres Thema aufzumachen. Ich finde, dass der so diese kleinen Sachen immer super gut zu Ende bringen kann. Also so Sachen durch ein Zitat eindeutet, durch einen Dialog, den zwei Figuren haben und es später nochmal wieder aufgreift, entweder nochmal spiegelt oder nochmal das zu Ende bringt, hat mir auch so super gefallen. Man muss dazu sagen, der Film hatte einen Rohschnitt von 4 Stunden, sollte eigentlich mal 3 Stunden gehen und ist jetzt auch, ja, je nachdem welche Fassung man sieht, so auf 161 oder 166 Minuten runtergekürzt worden. Und ich finde, jetzt gehen wir mal in den zweiten Teil des Films, nämlich in den quasi erwachsenen Teil von Jackie und von Clotaire, um jetzt aber auch nicht jetzt episch hier zu werden wie der Film selber. Ich finde, man merkt gerade im zweiten Teil, dass dem ein bisschen mehr Pacing-Probleme ausmache als der erste Teil. Ich finde, ich würde mal wetten, dass, wenn gekürzt wurde, eher im zweiten Teil so massivere Kürzungen stattfanden als beim ersten Teil. Und du, Schlogger, sagst ja auch, dir hat der zweite Teil nicht so gut gefallen wie der erste. Würdest du das auch so sehen, dass du auch ausgemacht hast, so, da holpert's ein bisschen? Da sind mir zum Beispiel die Sprünge, du sagte, Jackie hätte studiert. Ich habe das gar nicht so empfunden. Für mich wirkt das eher so, dass diese Wegnahme ihres Liebsten sie so traumatisiert hat, dass sie irgendwie trotz guter Voraussetzungen irgendwie so ein bisschen beruflich auch gestruggelt hat.
Ich möchte kurz anmerken, das habe ich jetzt auch schutzig gemacht, aber es ist wohl die eine der ersten Synopsen gewesen, die rausgekommen ist. Deswegen, ich glaube auch, sie arbeitet ja bei so einer Mietwagenfirma, was auch eine sehr schöne Szene ist, wie sie da den Job verliert, in Anführungszeichen. Aber wird nicht auch irgendwie erwähnt, dass es ein Nebenjob war für ihr Studium oder so?
Kann gut sein. Also,
ne?
Kann sein. Ja. Also bei mir ist die Sichtungszeit so am kürzesten her, aber das ist wirklich der Aspekt, das ist der einzige, wo ich sagte, okay, kaufe ich jetzt irgendwie nicht ab, weil für mich auch da der Exarchopoulos da so ein bisschen so eine Kopie aus Zero Fucks geben, aus dieser Stewardess, die da irgendwie sich durch die Weltgeschichte bumst und mit Partys aufhält. Das fand ich so
aber
ein paar...
Aber das kann sie.
Das kann sie, falsch. Aber gleichzeitig dachte ich, das hat sie schon gesehen, ne?
Also, ich meine, das habe ich schon gesehen. Diese Art von Typ, einfach diese Menschen total. Spielen, die einfach so halt so, Leute, es ist mir gerade scheißegal, ihr könnt mich alle mal. Das kann sie schon echt ganz gut.
Ja, aber ihr habt es schon angesprochen, dieser Wandel wird angedeutet als Kind, dass sie eben so ein bisschen drunter leidet, wie Clotaire sich verhält und was dann eben auch Tragisches passiert in ihrem Leben. Und dass wir dann einfach nach dem Zeitsprung annehmen müssen, dass sie aus diesem Grund depressiv geworden ist oder total dem Nihilismus anfällt. Sie schreit ja dann einmal, ich kann an gar nichts mehr glauben. Also sie ist halt sie sieht aus, als könnte sie gar nicht mehr lächeln in ihrem Leben. Und das fand ich auch schwierig, dass ich dann erstmal annehmen musste, wir hatten hier dieses Kind oder diesen Teenager, der sehr klug und intelligent, sehr schlagfertig ist, sehr verliebt auch ist. Und dass sie dann einfach nur deswegen nach diesem Zeitsprung, wie viele sind es, 8 Jahre, dass sie es...
Knapp 10, ne?
Oder ja, 11, genau. Oder? Es kommt ja früher, genau. Dass sie es trotzdem nicht geschafft hat, das zu überwinden. Also es mag ja sein, dass es einem per se auch einfach scheiße geht aus ganz vielen anderen Gründen im Leben. Aber dass der Film mir zeigt, er zeigt mir nichts anderes. Deswegen muss ich als Filmgucker ja annehmen, dass es deswegen ist, dass sie darunter noch so leidet, dass es aussieht, als hätte sie deswegen ihr ganzes Leben hingeschmissen, finde ich finde ich halt ein bisschen krass. Also es geht mehr in diese Kitsch-Richtung. Also es ist schon krass kitschig, krass pathetisch, ja, dass sie deswegen so leidet. Und nur er ist quasi die Erlösung all ihrer Probleme. Und ihm wird es ja genauso gehen. Also als er dann erfährt, dass sie für ihn aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht zu haben ist, gibt er sich ja auch hin, etwas Schlechtem sozusagen. Und das ist so ein Kitsch-Aspekt, der mir nicht gefällt an dem Film. Mhm. Ja.
Ja, ich habe das wirklich so interpretiert, oder für mich hat sich das so angefühlt, dass diese quasi anders als in vielen Coming-of-Age-Filmen, dieses, man hat seine erste Liebe, man muss sich von ihr irgendwann emanzipieren und man muss quasi nochmal neue Leute lieben und mehrere Beziehungen eingehen, um irgendwann so, also à la past lies mäßig, man kann dem nicht ewig hinterherhängen. Und hier hatte ich genau das Gegenteil, das Gefühl. Ich hatte bei beiden das Gefühl, obwohl auch jetzt Clotaire auch sagt, bitte besuch mich nicht im Gefängnis, das heißt, die sehen sich auch wirklich über diesen langen Zeitraum nicht. Das wirkt ja etwas konstruiert, aber ich habe das halt total abgekauft, weil ich diese großen ersten 80 Minuten, die waren so gut investiert, dass ich...
Du warst auch verliebt. Du hast es
nee, aber ich konnte dadurch einfach über die von dir vielleicht ausgemachten, sagen wir mal so, vom menschlichen Verstand her eher widersprüchlichen Handlungen, konnte ich total nachempfinden und nachvollziehen, weil sie einfach so einen Schlag ins Kontor bekommen hat durch das ja Wegnehmen ihrer großen Liebe, der sich aber selber ja schon...
Es ging ihr vorher schon schlecht. Er ist schuld daran. Sein Verhalten führt dazu, dass es ihr schlecht geht. Und
ja,
das
weil er natürlich aber durch seine...
Der letzte Sargnagel sozusagen. Aber er ist schuld, dass es ihr vorher schon schlecht ging. Und das führt für mich auch am Ende zu der großen Kritik, zu der wir noch kommen werden.
Ja, wobei ich das so gelesen habe, dass es gibt ja diese eine Szene, in der sie mit ihm quasi auf eine Party geht und dann aber so ein bisschen wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wird und so ignoriert wird und sie dann auch weinend nach Hause geht. Mhm. Das habe ich schon so empfunden, dass auch er verstanden hatte in dem Moment, oh, ich habe irgendwie Mist gemacht. Er war aber dann in dem Moment schon so drin in dieser Gangsternummer, dass er da temporär überhaupt nicht rauskam und es dann ja auch für ihn so à la Filmmoral ja auch ein ja böses Ende nimmt und dementsprechend auch dieser lange Zeitsprung und dieses Nichtsehen von Clotaire und von Jackie sich dadurch ergeben hatte.
Und dabei ist er der Einzige, der Gangster, der letztlich noch eine Moral zeigt, weil er da bleibt und versucht zu helfen. Das darf ich vergessen.
Ja, ja, und da, Entschuldigung, jetzt Logikkritik, hat es der Kollege nicht
Logikkritik
gesehen?
Logikkritik sind scheiße, das braucht man nicht. Okay. Ich muss auch sagen, also ich verstehe den Punkt von Schlogger, aber ich finde halt, ich finde es nicht so wild, weil es ist halt eine Romanze. Bei einem Drama, sage ich mal, da hätte ich das hingenommen. Aber zu dem Punkt, oder dem Zeitpunkt, war mir schon so klar gemacht vom Film, das hier ist wirklich eine Romanze. Das ist wirklich, also ein Kitschfest. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Kitsch. Ich meine, es gibt auch Kitsch, die ich einfach furchtbar finde. Aber das habe ich halt eigentlich hingenommen. Ich fand es sogar passend, dass es so kommt. Weil es einfach so zu dem gepasst hat, was mir im Vorfeld schon alles erzählt wurde und mitgeteilt worden ist. Ich glaube, ich hätte es echt unpassend gefunden, wenn dann irgendwie erzählt wird, ja, nach 10 Jahren treffen sich zufällig wieder. Sie hat das einfach so weggesteckt. Dass es natürlich nicht realistisch ist, ist klar. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel des Films, hier eine realistische Liebesgeschichte zu erzählen, sondern es geht halt einfach, wie ich es zu Beginn gesagt habe, du siehst dieses brennende Herz über diesen Fabrikschornstein schweben. Das ist eigentlich schon die Visitenkarte. Und ich glaube, der Film hätte sich selbst betrogen, wenn er es nicht so gemacht hätte, wie er es gemacht hätte.
Ja, das ist wahrscheinlich, hatte ich ja auch schon gesagt, so eine Art Kitsch. Damit muss man dann rechnen in dem Moment und den Kitsch muss man dann auch annehmen. Ja.
Ja, finde ich auch. Also wenn du den, ähnlich wie zuletzt einige Filme, wenn du den an dem falschen Tag guckst, mit der falschen, vielleicht falschen Erwartungshaltung, erwischt der dich eventuell auf einem ganz falschen Fuß.
Aber da ist was für den Film spricht, selbst wenn du mit einer falschen Erwartungshaltung reingehst, er bietet trotzdem visuell und hält er dich trotzdem. Ja.
Absolut, weil nochmal neidvoller Blick nach Frankreich, was hier mit den 35 Millionen angestellt wird in Sachen Inszenierung, ist schierer Wahnsinn, was die Kamera macht, was die Inszenierung angeht, was die Bilder angeht. Also es sind Bilder, die gehören einfach auf die große Leinwand, die dann auch untermalt werden von einem, ich bin gar nicht so, wir sind ja alle drei eher in den 90ern, zwar in den 80ern geboren, aber in den 90ern sozialisiert und musikalisch groß geworden. Deswegen war so die Musik, es wurde uns so angeteased, dass das so der Hammer-Soundtrack des irgendwas sei. Ich bin ehrlich, The Cure mag ich natürlich total gerne und es waren einige Sachen dabei, die ich gut finde und kannte, aber es ist jetzt nicht der absolute Banger-Soundtrack und dennoch total authentisch. Also auch da so unrealistisch, so Romanzen und episch, das oder so romanzenhaft und episch das manchmal ist und man sich natürlich so ein bisschen von der Realität so ein Stück weit entfernt, umso eher ist dann wieder diese Verortung in der Realität durch den Soundtrack, weil hier echt so ein Needle Drop nach dem anderen ist und das hat schon, jetzt kommt der große Name so ein bisschen, gerade im Gangsterbereich auch Scorsese-Vibes, muss ich sagen, also es war schon gut.
Und vor allem, was ich den Film auch so gut halte, es ist auch kein Nostalgiefest. Klar, sie läuft mit dem Walkman rum, aber es ist nicht sowas so, guck mal hier, Schulterpolster, wie in den 80ern, seht ihr? Wie in den 80ern, Schulterpolster, guck mal hier, Wackeldackel, guck mal hier. Ne? Das gibt's halt nicht. Klar, du kannst das finden, wenn du auf die Suche gehst, weil es gab einfach Sachen, die waren in den 80ern so. Alleine halt so, ich fand das so herrlich, dass ihr Vater Fernseher repariert. Das ist halt ein Job, den kennt man heutzutage gar nicht mehr, weil heutzutage, wenn dein HD-Fernseher kaputt ist, ja okay, warte ich halt bis zum Black Friday, kauf mir einen neuen. Ne? das fand ich echt angenehm. Also der wirkte, was das angeht, sehr authentisch einfach. Also ohne das hier die ganze Zeit so auf den Sehnerv zu drücken, so guck mal hier 80er, guck mal hier 90er, guck mal hier The Cure. Wobei, da muss ich ehrlicherweise sagen, als ich aus dem Kino gekommen bin, das erste, was ich zu Hause gemacht habe, ist mir erstmal ein paar Cure-Sachen nochmal angehört.
Ja, geil. Ja, cool, da hat er mich doch auch abgeholt. Da, wo
in Friday, I'm in Love.
Ja, ey, diese kleinen Szenen, Clotaire sitzt noch im Coming-of-Age-Teil mit Kopfhörern da, nimmt eine Radiosendung auf und macht seiner Jackie ein Kassetten-Mixtape und das Papa wirklich, sagt auch eigentlich, ey, lass meine Sachen in Ruhe und sagt dann, ach, ist für ein Mädchen, ja, komm, dann mach. Also das sind auch da wieder so eine Geste, ich weiß nicht, Vater und Sohn, keine gute, ich finde keine toxische, aber keine gute Beziehung, aber wo du auch so merkst, ja komm, also der versteht dann auch schon, dass sein Sohnemann da jetzt gerade eine andere Agenda erfährt, als jetzt irgendwie Ordnung im Platten- oder im CD-Spieler oder im Stereoanlagenregal zu haben. Was ich übrigens, ich find's cool, dass der Film mir keinerlei Zeitkontext jetzt komplett gibt, also es gibt keine Titlecard, wann das spielt, wo das spielt, man merkt so ein bisschen durch die Kamera, durch die Filter, die benutzt werden und wie gesagt, auch anhand der Musik. Aber ich hätte ja auch jetzt nicht sagen können, ist das späte 80er, ist das Anfang 80er, mochte ich auch total gerne. Also so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist so eine universelle Romanze. Klammer auf, natürlich drängt sich da auch der Vergleich mit Romeo und Julia auf, weil die Grundvoraussetzungen vielleicht jetzt nicht komplett gleich sind, auch da so zwei unterschiedliche Gesellschaften dabei sind. Schlager, guck nicht so überzeugt, was meinst du? Nee, hast du die Romeo und Julia-Verbindung nicht gesehen?
Nee, überhaupt nicht. Oh. Also das sind ja zwei, Romeo und Julia sind ja einfach nur zwei verfeindete Familien und hier hast du ja zwei Milieus, also du hast halt jemanden aus einer Unterschicht und eine.
Ich würde nicht sagen Milieus, ich würde wirklich sagen Gesellschaften.
Gesellschaften. Aber Milieu ist ein französisches Wort. Wir müssen doch alle französischen Worte.
Keiner mag hier Angeber.
Mon Dieu, ein
Mon Dieu, ein Milieu.
Eine Kontroverse in diesem Podcast.
Nein, aber ich will jetzt, bevor wir hier krass ausufern, lass uns doch mal bitte über das Ende sprechen, weil das für mich. Der große Kritikpunkt am Film ist. Der ist jetzt nicht riesig, macht jetzt nicht den ganzen Film kaputt, aber zu der Frage vorhin von meiner, ob die Hauptfiguren sympathisch sind, die ich noch gar nicht beantwortet habe, besonders Jackie im Erwachsenenalter ist ja dann doch eher unsympathisch. Sie ist halt wahnsinnig frustriert, wie Stu vorhin meinte, sie sucht halt irgendwie was anderes, will ausbrechen. Man merkt, wenn laut euch, dass ihr was fehlt, ihr ist was rausgerissen, ihr Schlagen, das Herz schlägt nicht richtig, nicht im richtigen Takt, ihr Herztanzpartner fehlt. Und da macht sie halt Dinge, die, also ich fand sie recht unsympathisch und ich glaube, auch da wurde was weggeschnitten, dadurch, dass manche Dinge sehr überhetzt wirken, was vor allem einen Mann betreffen, mit dem Jackie dann zu tun hat, wo es dann doch recht schnell geht. Und was dann weiter mit den beiden passiert und vor allem mit Jackie, das würde ich da gerne im Spoiler-Teil kritisieren.
Ja gut, also das können wir auch non-Spoiler machen. Ich finde den Boyfriend, der sich dann anlacht, der sie ja erst entlässt und dann quasi in sein Auto einlädt, weil es zu doll regnet. Was für ein Arschloch und Lappen. Also sorry, den fand ich so kacke. Der
Warum?
Hatte natürlich diese, ja, allein schon wieder aussah. Entschuldigung, ich bin da rein oberflächlich. diese Mel Gibson, Martin Riggs, Gedächtnis-Fukuhila-Scheiß-Frisur. Dieses, ich bin der Geilste und hier machen wir, allein schon dieser, auch da wieder so ein Comedy-Moment, wo er dann so seiner Sippe und seinen Kollegen erzählt, ja, hier reißen wir die Wand und machen wir eine Galerie rein, da kann sie dann ein bisschen malen und sie sagt so, ja, ich habe das erst einmal gemacht und ich bin jetzt auch nicht die größte Künstlerin, so nach dem Motto.
Ja, genau, aber hier siehst du, wie klischeehaft der Film funktioniert. Du hast den Typ,
ja,
der aus dem BWL und da darfst du halt, was halt stören kann, du darfst
die
nicht
Die armen
ran.
BWLer, wenn die so aussehen.
Ja, also diese zurückgegelte Langhaarfrisur und der Pulli so vorne zugeknotet über die Schultern geworfen. Aber du darfst halt bei dem Film jetzt nicht rangehen und ihr vorwerfen, dass sie mit diesem Typ zusammenkommt. Weil sie tut es ja offensichtlich nicht aus Liebe, sondern aus irgendeinem Drang danach, die Vergangenheit abzuschließen oder sich im gegenteiligen Impuls hinzugeben, dem sie jetzt gerade nachschmachtet. Also die Schuld liegt ja eigentlich bei ihr auch, oder großteilig, dass sie sich darauf einlässt auch. Aber das kannst du... Ja, deswegen meine ich das, wenn du den Film halt krass klischeehaft siehst und sagst, ich akzeptiere diese Klischees, weil es halt ein Kitschfilm ist, dann kann ich die Schuld ihm zuweisen, aber in einem realistischen, mit realistischen Figuren hat sie sich für diese Beziehung entschieden.
Ja, ich würde jetzt einmal mit Thorsten Legert antworten und sagen, die Einstellung ist immer Fakt. Also kleiner Gag an der Stelle, aber es ist tatsächlich so, du nennst es Klischees. Ich habe so schon ein bisschen das Gefühl, dass wir ja auch natürlich, so die, also warum sind es manchmal Klischees? Weil es so viele Beispiele gibt, die es vorleben. Und dieser Typ ist einfach das wandelnde Klischee. Und das passte für mich so. Und es ist ja auch eine Szene, in der sie dann sich irgendwann entschließt, so, ey, das ist nicht das Wahre. Milder Spoiler. Und der Vater ihr so einen leichten Vorfragen, so, du hattest doch jetzt mal endlich alles und du warst jetzt auf dem richtigen Weg, wo du auch so merkst, dieses typische Bürgerliche, du hast jetzt einen ordentlichen Versorger, jetzt kommt doch als dieses Kinder. Jetzt mach doch mal halblang, ich habe doch auch eine neue Partnerin kennengelernt. Und ich fand das total gut, dass sie halt dann irgendwie, sie sagt dann einmal diesen schönen kurzen Monolog, warum das so ist. Und er sitzt da und sagt ja, ey, also kacke, dass du immer das Richtige sagst und auch noch recht hast. Also das fand ich eine schöne Szene. Was hast du?
Was ich ganz spannend finde, dass mir jetzt so auffällt zum Thema Vater. Wir haben ja zwei Vaterfiguren. Wir haben einmal den von Clotaire und den haben wir jetzt schon ganz oft erwähnt, dass der nicht gerade die, der wird nicht Vater des Jahres, sind wir uns einig, der ist gewalttätig, hat aber auch Momente, wo er seinen Sohn machen lässt, wie dem Mixtape. Und dann haben wir dann auch den Vater von ihr. Und der wirkt ja um einiges sympathischer und charismatischer und netter. Aber auch der macht ja Sachen, und ich glaube, mein Punkt ist, ich glaube nämlich, dass beide Väter auf ihre Art und Weise versuchen, ihre Kinder zu beschützen. Mhm. Der eine macht das halt mit Gewalt und das funktioniert nicht, da müssen wir nicht drüber reden, das ist scheiße. Und der andere hat ja die Chance, oder benutzt die Chance, dass er halt die Clotaire, als er zurückkommt, so wegstößt und sagt so, Alter, meine Tochter ist glücklich, geh weg, obwohl er eventuell weiß, nee, sie ist gar nicht so glücklich, aber dass er auch sein Kind halt beschützt. Das finde ich ist eine interessante Spiegelung.
Aber
die
würdet
mir
ihr euer
spontan auffällt.
Würdet ihr euer Kind nicht vor Clotaire schützen wollen? Weil hier in dem Film geht's halt um Kitsch, deswegen natürlich ja, müssen die zwei zusammenfinden.
Ja, aber die Frage ist halt, als wenn mein Kind mit Clotaire zusammenhängt, pass auf, kennen wir das nicht alle, wir waren ja alle mal jung, außer vielleicht Timo, der ist wahrscheinlich schon so geboren. Hattet ihr das nicht, dass eure Eltern oder eure Mutter oder Vater sagt hat, so, mit wem gehst du spielen? Ah, mit dem. Ja, okay, aber du hast so gemerkt, so, die wollen nicht so gern, dass du mit denen spielst, weil das halt eben, sagen wir es ist, Assis waren oder so.
War der Assi? Ne?
Ja, nee, also, und natürlich als Elternteil willst du halt deine Kinder beschützen, natürlich gutes Elternteil, so wahrscheinlich wie die Schlogger und der Timo, werden natürlich schon gucken, okay, nee, ich lass die mal mit der Asi-Familie spielen, weil vielleicht sind sie ja ganz nett, aber spätestens dann, wenn das RTL2-Team da steht und Aufnahmen macht, weiß man, okay, hier ist die Grenze erreicht, es reicht jetzt. Nee, aber das ist mir halt gerade aufgefallen, so, ich finde, dass das ein interessanter Aspekt ist des Films, dass wir diese zwei Vaterfiguren haben, die nicht so viel Raum einnehmen, das ist klar, und vor allem Clotaires Vater stirbt ja auch, während er in Haft ist. Aber das finde ich ganz spannend, weil ich dachte die ganze Zeit so, boah, der Vater von Clotaire ist so ein dummes Arschloch, aber der Vater von ihr ist so nett, aber nee, er ist, also klar, der ist auf jeden Fall netter, aber auch der hat halt so seine Anwandlung, wo ich mir denke, ob es da nicht auch eine Art Grenzüberschreitung ist, weil eigentlich seine Tochter ist erwachsen, ne? Eigentlich müsste er sagen, okay, Clotaire, hier hast du die Nummer, viel Spaß.
Ja, bin ich in sehr vielen Punkten bei dir.
Du meinst, du kritisierst du, dass er ihr nicht sagt, dass Clotaire da war? Dass das, der hätte merken müssen.
Er lügt ihn, genau. Ja, ne?
Und er hätte,
also sag ich mal so,
wie er lügt ihn an.
Des Films wäre es sehr kontraproduktiv, wenn er sagen würde, ja, komm doch rein, Kumpel, ich warte, ich rufe dich an, dann kommt ihr vorbei. Das
ich mache dir einen Café au lait.
Ja,
und eine Baguette.
Möchtest du gucken mit mir den neuen Christian Klavierfilm? Oh la la, ich habe die Blu-ray.
Oh Gott. Das ist echt das Frevel, dass wir in dieser tollen Besprechung über diesen Scheißfilm noch immer zweimal geredet haben. Na egal.
Was
so,
soll ich sagen?
Schlogger, ich wollte noch ein Wortspiel mit Französisch machen. Schlogger, Contenance, wir kommen jetzt ja zu die kleine Resümee von euch. Und dann machen wir eine Spoilerpart und wir gucken in Spoilerpart, ob Bonaparte, nee, schlechtes Wortspiel. Stu, erzähl mal, warum soll man Beating Hearts gucken?
Weil er gut ist.
Danke. Slogger, warum bist du so ein bisschen diejenige, die in diesen, was sagt man auf Französisch, in den Swimmingpool, in diesen Jacuzzi, warum pinkelst du in die Jacuzzi und möchtest die Film nicht ganz über die grüne Klee lubben?
Weil man storytechnisch und vor allem charakterzeichnungsmäßig hier einiges kritisieren kann. Man kann sagen, okay, das ist ja alles kitschig und überromantisiert und pathetisch gemeint und alles andere ist dann egal. Hauptsache, die zwei Figuren kommen zusammen. Aber okay, man kann auch... Sind wir hier neutral oder möchten
Nein,
wir...
Nein, okay, natürlich nicht.
Wir wollen nur die eigene Meinung zulassen. Ach stimmt, das hatten wir am Anfang. Ich meine natürlich, Timo hat recht. Nein, also da... Man kann hier einiges storytechnisch kritisieren, man kann auch reingehen und einfach an dem visuellen Spaß haben. Aber es gibt Wermutstropfen bei mich, für mich bei dem Film und den werde ich im Spoiler-Part noch genauer erklären.
Ja. Also ne, jetzt mal Scherz beiseite. Ich verstehe und habe das vorhin auch schon mal einmal erwähnt, wenn man den Film mit der Logikbrille guckt, dann ist man leider mit der falschen Brille unterwegs, weil der Film hat eine innere Logik, die funktionieren mag, die aber sehr über Emotionalität und Gefühle funktioniert. Nee,
nicht
so
Logik,
sehr über
einfach Charakterentwicklung muss ja, ne?
Also
nicht
das muss man sagen. Ja. Es ist halt, wie ich würde sagen, es gibt ja immer die guten zwei Schulen. Gibt es einen plotmotivierten Film oder ein plotmotiviertes Drehbuch oder gibt es ein charaktermotiviertes Drehbuch? Und das hier ist tatsächlich, du hast das Gefühl, so, ich möchte, dass diese beiden Figuren zusammenkommen am Ende, das muss so sein, das mache ich jetzt auf Teufel komm raus. Hm. Aber wie er das macht, jetzt sind wir wieder bei der Execution, wie Lelösch das macht, grandios, sogartig, trotz dieser epochalen Laufzeit von fast 170 Minuten, für mich fast zu keiner Sekunde langweilig, mit der kleinen Einschränkung, dass am Ende ist tatsächlich so ein bisschen in Herr der Ringe, Rückkehr des Königs Vibes ausartet, weil der Film auch nicht enden will. Aber ey, so kompetent inszeniert, so grandios inszeniert, tolle Bilder, tolle Musik. Ja, man kann über die Schauspieler manchmal denken, das sind vielleicht nicht die super, super, super guten, aber Adele und auch der François, die machen das schon wirklich extrem gut. Ich war sehr neidvoll, weil ich immer wieder geguckt habe, so, ey, warum kriegen wir in Deutschland sowas nicht hin und haben solche Kultur nicht. Man kann an möglichen Punkten aussteigen, so wie es Schlogger vielleicht getan ist, vor allem am Ende. Ich konnte nicht aussteigen, ich war voll gebannt. Für mich ist das eine absolute Empfehlung. Ich hoffe, ihr schaut euch den Film im Kino an, denn da gehört er hin. Ja. Mache ich selten. Ich habe bei Letterboxd 4,5 von 5 Sternen und es hat nie passender gewirkt, ein pochendes Herz zu geben bei Letterboxd.
Ich möchte eine Sache noch ansprechen, bevor wir zum Spoiler-Part kommen, das mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, nämlich, wir haben ja erwähnt, es wird auch getanzt. Ich mochte wirklich sehr diese 2, 3 Tanzszenen, die da eingebettet wurden, weil die echt einen guten Drive hatten, auch immer wunderbar gepasst haben. Und das wirkte so ein bisschen, die Energie wird weit aufgestaut und aufgestaut und aufgestaut und dann kommt die Tanzszene und entlässt es so. Ich hätte sogar, glaube ich, 1, 2 Szenen mehr gebrauchen können vielleicht. Das nur als kleinen Kritikpunkt, den ich jetzt hiermit geäußert habe. Ihr könnt jetzt gerne auch sagen, wie ihr zu den Tanzszenen steht und dann können wir endlich zum Spoiler-Part kommen, damit Schloggy endlich mal das los wird, was ihr die ganze Zeit auf dem Herzen brennt.
Aber ich fand die Tanzszenen gut. Punkt.
Ja, ich auch. Und ich gebe dir, das wirkt natürlich ein bisschen wie Versatzstück und Stückwerk, wenn du das nur ein- oder zweimal machst. Ist dann aber auch dem, und da schlagen wir eine schöne Brücke in unserem Spoilerteil, dass es verschiedene Versionen dieses Films gibt. Und es unter anderem eine Version gibt, in dem sehr epochalen Epilog auch tatsächlich nochmal getanzt wird. Also wo eine große Massentanzszene wohl stattgefunden hat, die auch gefilmt wurde, gedreht wurde und von einer Tanzcrew aus Frankreich, die sehr bekannt ist, die dort involviert war, die dann aber rausgeschnitten wurde. Das muss man dazu sein, der Film ist quasi angemeldet worden in Cannes im Wettbewerb, dann hat Lelouch ganz schnell geschnitten bis zum Wettbewerb, eine fertige Fassung abgeliefert, aber dann, als die gezeigt wurde, nochmal ein bisschen umgeschnitten, angeblich teilweise sogar massiv. Ich hörte gestern auf der Preview, dass das Ende komplett anders sei. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das hätte ich nicht gekauft, aber es hat auf jeden Fall Veränderungen gegeben und die Laufzeit ist auch um 3 bis 4 Minuten entweder, je nachdem welche Fassung man gesehen hat, erweitert oder gekürzt worden und da fiel unter anderem diese Tanzszene zum Opfer. Jetzt kommen wir aber mal zu dem, was vielleicht viele eine Kröte, die man nicht schlucken kann, aber ich die unheimlich cool fand, weil du fängst an, jetzt sind wir wirklich im harten Spoilerbereich, also wer jetzt den Film gesehen hat, kann zuhören, wer sich aus Spoilern nichts macht, kann auch weiter an Bord bleiben, deswegen nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es gibt, also der Film fängt an mit einer Bande, in der Clotaire Waffen besorgt hat, die haben was geraucht, was gekifft, ist ziemlich aggressiv und er möchte anscheinend sich an irgendwem rächen, ein Verbrechen ausüben und wir sehen, wie Clotaire am Ende dieser Szene stirbt. So, und jetzt denkt man natürlich, okay, jetzt sehen wir das Ganze, diese ganze Romanze, diese Coming-of-Age-Geschichte, 160 Minuten lang, okay, wie ist es denn zu diesem Punkt gekommen? Und was ich so krass finde und so auch so mochte, ja, man kann das so als Taschenspielertrick abtun, aber der Film scheißt am Ende auf seine eigene Dramaturgie und sagt, ja, das war aber gar nicht das Ende, sondern das geht hier tatsächlich in einem, man kann durchaus sagen, Happy End zu Ende.
Ja.
Die beiden kriegen sich...
Nö, es geht aber, der Film ist nicht da zu Ende, sondern es ist ein anderes Ende. Also er wird ja nie erschossen. Mhm. Genau, also es wird nicht so, dass er erschossen wird und steht dann wieder auf, weil wir dachten am Anfang, er ist tot. Nee, ist er doch nicht. Sondern der Film endet einfach anders, als er am Anfang gezeigt wurde.
Und da wieder eine schöne Brücke. Genau, und die schöne Brücke ist, die Abmachung zwischen den Teenies war, ruf mich doch an, dann lasse ich zweimal klingeln und dann weißt du, ich habe angerufen, dann können wir richtig telefonieren. Und genauso machen sie es halt auch wieder. Dann gibt es in diesen, ja, was sind das, späte 90er, wenn das vielleicht, gibt es dann Mobiltelefone, Jackie lässt zweimal klingeln, ruft nochmal an und das ist auch der Moment, wo er dann sagt, nee, wir blasen hier die ganze Nummer ab. Und ich dachte schon, krass, also dass der Film sich das sozusagen traut, uns erstmal ein falsches Ende unterjubelt, fand ich cool. Bevor du gleich sagst, Schlager, welche Probleme du hattest, fand ich es dann auch spannend, dass dann ich dachte, jetzt dreht er es um und sagt, ja, so hätte es sein können, aber es ist halt noch fieser geendet, weil es dann so eine Szene zwischen Jackie und ihrem dann Ex-Freund gibt, die ja krass rabiat ist, also wo es wirklich unangenehm physisch wird, der sie wirkt, bedrängt und ich hatte das Gefühl, okay, jetzt bringt er sie um. Das dachte ich wirklich. Und da hätte ich gedacht, das wäre das Ende, was vielleicht mehr in die Magengrube gehauen hätte, aber was ich diesem Film irgendwie nicht, ja, ich finde, der Film hat sich ein schönes Ende oder ein Happy End verdient. Aber du hattest mit dem Happy End so deine Probleme, Schlogger. Erzähl mal, was du mit Problemen meinst, was du da ein Problem ausgemacht hast für dich.
Also zuerst, man sieht ja am Anfang, dass er erschossen wird und ich finde es gerade ganz interessant, wie der Film wohl wäre, wenn sie dann auch umgebracht wird. Also wenn quasi beide tot sind, so richtig Romeo und Julia, beide sind tot, weil sie sich nicht voneinander lösen konnten, beziehungsweise Clotaire, weil er sich nicht von der Gewalt, weil er sich in die Gewalt geflüchtet hat. Dass das Ende anders ist als am Anfang gezeigt, finde ich gar nicht schlimm. Das stört mich nicht. Das finde ich interessant, weil ich es immer mag, wenn man so als Zuschauer vor Augen gehalten bekommt, wie man als von einem Film eigentlich an der Nase herumgeführt werden kann. So auch siehe auch Arrival, dass man einfach, man sieht eine Geschichte und denkt, nimmt einfach was an. Und der Film zeigt einem dann, ja, das hast du aber einfach nur angenommen. Okay, hier ist ein bisschen was anderes, weil der Film offensichtlich nicht, ich habe nicht was anderes angenommen, es ist einfach eine Erzähltechnik, der ich geglaubt habe. Und ich hatte auch kurz die Überlegung, ob ab dem Moment, wo das Handy klingelt am Ende, ob das alles nur ein Was-wäre-wenn ist. Also alles ab dem Handy ist quasi nur die Wunschvorstellung von unseren Kitschherzen, dass er nicht erschossen wird, sondern was wäre, wenn ihm wirklich klar gewesen wäre, okay, das ist jetzt Jackie, die ihn da anruft, oder im Worst Case, es ist am Anfang nicht mal Jackie gewesen, die ihn anruft. Was mich stört, pass auf. Also, und ich fände es interessant, wenn ich ein Ende gesehen habe, das bei dir anders war in der Sichtung jetzt. Also die zwei kommen ja dann ins Krankenhaus, wo sie den Ex-Mann einliefern, den sie ja dann, als sie sich wehrt, als er sie so angeht, richtig brutal haut sie ja eben in so einer Telefonzelle den Schläger auf den Telefonhörer, nicht den Schläger, auf den Kopf. Sie bringen ihn ins Krankenhaus und dann haben sie einen Dialog, den ersten, weil sie sich das erste Mal sehen nach dieser Trennung, dadurch, dass er 8 Jahre im Knast sein musste, weil er fälschlicherweise wir dürfen ja alles sagen.
Jetzt sind wir Spoiler-Tag.
Genau, fälschlicherweise dafür für den Sohn des Gangsterbosses in den Knast gegangen ist, aber nicht freiwillig. Also es ist nicht wie in anderen Gangsterfilmen. Der wollte das nicht. Der wurde verarscht. Und dann reden sie das erste Mal zusammen und er ist super romantisch, kommt da mit seiner Liste an Worten, die er gemacht hat, um ihr zu zeigen, er kann auch intellektuell sein. Und sie haut dann so was Krasses raus, wo ich dachte, oh, wo geht der Film denn jetzt hin? Zeigt er uns, dass sie eigentlich ihn gar nicht haben will? Weil sie ja sowas sagt wie, wir waren zusammen und du hast dich eben das fürs Hässliche entschieden. Du hast es kaputt gemacht. Du bist schuld an allem, dass du so gewalttätig dich für die Gewalt entschieden hast. Du bist schuld, weil du in diese Gangsterszene eingegangen bist. Und das fand ich interessant, dass sie ihm das sagt. Und dann lächeln sie, die Szene endet. Und dann komme ich also raus aus dieser Szene und denke, okay, also sie wollen sich aber trotzdem offensichtlich. Es stört sie nicht, obwohl sie das gerade gesagt hat. Und jetzt die Szene, die mich stört. Wir sehen einen Schnitt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Wir sehen die beiden arbeiten in einem Lager von einem Supermarkt oder was auch immer. Sie sind jetzt also im gutbürgerlichen Leben angekommen. Sie arbeiten nicht mehr im Illegalen. Er konnte das aus irgendwelchen Gründen einfach hinter sich lassen, ohne dass es irgendwelche Strafe für ihn gab. All seine Gewalttaten, die im Film passieren, sind völlig ungesühnt und sind völlig wurscht. Dann kommt der Chef vom Lager zu ihm und sagt, hier, du beziehst deine Pause gerade 10 Minuten und motzt den auf wirklich, wirklich unrespektvolle Art wirklich an. Mhm. Und als Clotaire bleibt aber ruhig, Clotaire geht weg und dann sagt Jackie, geht sie zu diesem Chef hin und sagt, hier, pass mal auf. Mein Freund, der war übrigens im Knast, das wusstest du gar nicht. Erstmal denke ich, oh Mann, Mädel, wieso sagst du das denn? Erstmal, der war im Knast und der könnte dich, wenn er wollte, könnte dich jetzt richtig fertig machen. Und nur mir zuliebe ist der gerade so ruhig geblieben. Aber wenn er wollte, könnte der nachts an deinem Bett stehen und dich und deine Familie umbringen. Und ich finde dieses Verhalten von Jackie so beschissen, dass es nicht die Jackie, die mir der Film gezeigt hat, dass es auch nicht die Jackie, die du der Szene davor passt, in der sie ihn eben für seine Gewalt verurteilt, sondern es ist eine Jackie, die Gewalt, die er mitbringt, nicht nur annimmt, sondern auch ausnutzt, so als Waffe. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Nur diese Szene im Lager, wenn man die rausgeschnitten hätte, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das den ganzen Film kaputt macht, aber ich verstehe sie einfach nicht. Könnt ihr mir da erklären, was diese Szene bedeutet? Oder im besten Fall, Timo, sie war gar nicht drin bei dir.
Sie war drin bei mir. Du war so ein bisschen unruhig und wackelt hin und her. Willst du zuerst oder soll ich?
Also ich fand die Szene großartig, muss ich sagen. Mhm. Ich fand die richtig toll, weil wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist seit diesem Sprung von dem Gespräch im Krankenhaus zu dem. Aber ich fand, dass der Film mir relativ gut klargemacht hat, es wird schon eine gewisse Zeit gewesen sein. Lass es keine 3 Jahre sein, aber auch mehr als 2 Wochen. Und die sind halt so ein eingespieltes Team mittlerweile. Sie weiß halt einfach, wie er tickt und nutzt das halt. Also sie tut ihm ja damit vielleicht auch quasi einen Gefallen, weil der Typ ja, du hast mhm. gesagt, immer ein riesen Arschloch ist. Und was ich total toll fand, weil was danach kommt, weil danach gehen sie auch noch einkaufen und diese Beziehung, die aus so einem Ungleichgewicht ist, und dann noch haben wir eine Gangstergeschichte, dann haben wir noch Gewalt und also die endet einfach sehr ruhig und zufrieden, indem man einfach Samstagabend zum Ikea geht. Und das klingt natürlich eigentlich wie das Unromantischste, was es gibt. Also dieses wilde, schlagende, pulsierende Herz, ja, dass die ganze Zeit Energie ausgeströmt hat und immer wirklich in die Extreme gegangen ist. Am Ende endet es damit, dass er und sie Teelichter kaufen bei Ikea. Und das ist eigentlich ein richtig schönes Ende. Und dieses Gespräch mit diesem Filialleiter, was immer das sein sollte, macht mir klar, die wissen einfach beide, wer sie sind mittlerweile und wissen, damit umzugehen. Das hat die Szene für mich klar ausgesagt. Deswegen fand ich diese Szene wirklich sehr, sehr schön und auch sehr, sehr passend.
Und sie sind ja auch so eine Art von, also Standes, ungleichen Gesellschaftsherkunft, Milieus, sind sie doch Seelenverwandte und können sich gemeinsam so austarieren, dass der eine die Schwächen des anderen vielleicht übernimmt und sie in eine Stärke verwandelt. Und ich mochte das sehr gerne. Ich fand auch, ja, also ich sagte vorhin schon diesen platten Witz, der Film hat wirklich das Gefühl, also man hat das Gefühl, er hat 3 Enden und gerade das erste sehr antiklimaktische Ende im Krankenhaus fand ich so erfrischend, weil du halt so denkst, so, jetzt ist alles gut, die Gewalt ist irgendwie jetzt von ihr auch beendet worden, sie konnte sich von ihrem BWLer-Spacken lösen, er ist möchte sie wieder haben, sie treffen sich wieder, sie finden sich wieder. Du denkst, so, Michael Bay, Sonnenuntergang, Kuss, Abblende, Abspann. Und der Film sagt, nö. Also jetzt reden wir erstmal so, was alles falsch gelaufen ist, zumindest in Andeutungen. Ne, wie wir es schon gesagt haben, er packt da seine tolle Wortliste aus und guck mal, was ich im Knast für dich gemacht habe. Ach so, da durftest du mich übrigens nicht besuchen. Also ganz, ganz grandiose Szene und die allerletzte Szene, wo er so hinnuschelt, ja, ich lieb dich, und sie sagt, hä, was hast du gesagt? Und er, nix. Und sie sagt, der hat ganz schön lange gedauert. Und
ja, die fand ich auch süß.
Ach, also gleichzeitig dachte ich so, ist das gerade das Pulp Fiction Restaurant, wo Pumpkin und Honey Bunny da sitzen? Also da auch nochmal so eine...
Every motherfucker last part.
Also ich finde, glaube ich, so den Vergleich mit True Romance, der hilft mir jetzt, weil das ist ja auch kein realistischer Film. Das ist ja einfach ein Pärchen, die völlig romantisiert, völlig blau auf ein Kreuz zu gehen in eine Actionkomödie und da kannst du auch nicht mit, keine Ahnung, krasser Charakterentwicklung. Aber hier hat es mich, ich fand halt vor allem die Jackie irgendwie schwierig und ich fand halt den Anfang so toll und dann hat es für mich eben ein bisschen abgebaut gegen das Ende.
Naja, also wie gesagt, ich kann das durchaus nachvollziehen. Für mich, konnte aus dem Sog nicht mehr raus. Vielleicht will man auch irgendwann nicht mehr raus. Ich wollte anscheinend nicht mehr raus.
Du wolltest direkt auch mittanzen und im Sonnenuntergang
Adele hat mich bezirzt. Ja.
Aber Timo, da mal eine interessante Frage, weil in meinem Screening war es relativ leer. Schlocki hat ihn jetzt nur online sehen können. Du warst im Preview-Event, wo wahrscheinlich das Kino rausverkauft war. Ziemlich, Wie kam der Film denn so bei der breiten Masse an? Wie war dein Eindruck?
Das ist schwierig, weil natürlich man so ein bisschen, also ich habe das vor knapp 2 Jahren bei der The Flash Community Premiere schon mal mitgemacht, wo man ja so ein bisschen angeheizt auch wird, so ein bisschen angepeitscht wird auf so einen Film und man ja aber auch vorher weiß, okay, ist The Flash, das ist eine Comic-Verfilmung, wir haben Bock und ich muss auch da sagen, nicht, dass das jetzt also das Publikum ist jetzt nicht krass mitgegangen, aber es ist natürlich schon eine andere Seherfahrung, als ihn alleine zu Hause oder in einer eher überschaubaren Pressevorführung zu sehen. So, aber mit dem gesagt, glaube ich, dass gerade dieses, Kollege von Wikipedia moderiert das an und sagt, für diejenigen, die das noch nicht wissen, der Film geht 167 Minuten und ich hatte das vorher meiner Nachbarin, die wussten halt nicht, worum es geht und ich habe denen schon gesagt, ihr habt da schon ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? Ja, wieso? Ja, der geht fast 3 Stunden. Und ihm fiel alles aus dem Gesicht und sie war so, ja, okay, machen wir mit. Und ich glaube, den beiden hat das ganz gut gefallen. Links neben mir Familie Influencer, da weiß ich nicht, wie viel die da überhaupt auch auskunftsfreudig sein können. Ich selber war jetzt ähnlich wie bei unseren Presseverführungen, zwar kein Statement für die Agentur, sondern wirklich was für Video. Ich weiß gar nicht, ob ich da dann erscheine, keine Ahnung. Kann man vielleicht dann bei Social Media von denen sehen. Ich hatte schon das Gefühl, dass den viele mochten. Also ich war nicht überrascht, aber ich fand es schon so, mein Gespür sagt mir, dass den viele mochten. Nun hatte der geschätzte Chefredakteur von Filmstarts, der den anmoderiert hat, ich hatte dann, während er mich befragt hatte und dann nochmal einen kurzen Moment auf der Toilette verbracht hatte, habe ich nochmal geguckt, was er ihm überhaupt gegeben hatte. Und er war bei 3,5 dann rausgegangen. Da dachte ich dann schon, krass, dafür hast du mir ihn gerade eigentlich viel euphorischer verkauft, als du dann selber geschrieben hast. Und der, um den letzten Punkt noch zu machen, der fabulierte was von einem vielleicht sogar ganz anderen Ende à la Bonnie und Clyde. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen und setze volles Pferd aufs Du. Ich nehme mal an, er meint den Warren Beatty, wer ist sie? Faye Dunaway, ne?
Faye Dunaway.
Ich kenne den nicht. Also ohne zu spoilern, aber der endet wahrscheinlich nicht so positiv, oder?
Der endet sehr blutig. Also das ist für damalige Zeit ultra brutal, wie die wirklich geschossen werden. Also die werden wirklich zerrissen von den ganzen Projektilen, die einfach so einschlagen.
Okay.
Und ja, wobei Bonnie und Clyde, finde ich, ist ein schöner Vergleich, genau wie Romeo und Julia, aber bei Bonnie und Clyde muss ich halt sagen, dafür ist sie mir halt nicht zu sehr in der Gangster-Szene drin, weil das ist ja nur er bleibt ja immer außen und ne, und bei Bonnie und Clyde ist es ein bisschen anders. Und ja, und Romeo und Julia, es ist halt immer so, wenn sich zwei lieben und sich nicht bekommen wegen äußeren Einflüssen und anderem, ist das immer so ein Bonnie und Clyde-Geschmäckle, das kann man, Romeo und Julia, wo ist man?
Um den Punkt zu Ende zu machen, könnte sein, dass es tatsächlich auch ein komplett anderes Ende gibt. Ich glaube, in Frankreich ist der Film sogar schon physisch erschienen. Ich überlege, wenn der zumindest deutsche Untertitel hat, ihn zu importieren und dann noch mal zu luschern und zu recherchieren, ob es tatsächlich so ist. Also wie gesagt, das eine Ende, was ich schon sagte, es ist am Ende was weggekürzt, das ist aber eine Tanzsequenz, die ansonsten inhaltlich baugleich ist. Aber es scheint auch eventuell sogar ein ganz alternatives Ende zu geben, in dem die Geschichte nicht gut ausgeht. Ich bin sehr froh, dass wir ein Happy End haben. Ich bin ein Freund von Happy Ends. Ich habe hier ein Happy End gebraucht. Und ich habe mich sehr gefreut. Strange Darling hat einem ja auch so ein bisschen versucht, letztes Jahr an der Nase herumzuführen und hielt sich für cleverer, als er sein sollte. Hier finde ich es halt geil, dass er so einen Arsch in der Hose hat und sagt so, ja.
Boah, geil, darüber hätten wir auch reden Ende. Müssen. Ich fand Strange Darling ja cool.
Ja, weiß ich. Ich fand den furchtbar prätentiös. Also ganz schlimm. Guck mal, ich bin auf 35 Millimeter gedreht.
Nee, das fand ich nicht schlimm, aber ich muss sagen, weil Strange Darling, ich habe ihn jetzt nachgeholt, weil er im Angebot war für 1 Euro bei Prime und muss auch sagen, so macht so. Ja, um es die Ärzte zu zitieren, soll es das gewesen sein. Ich war da auch eher ernüchtert, aber gut. Was ich noch anmerken möchte, dieser Film ist voll mit großartigen Szenen. Ich habe für mich so eine interne Liste von Szenen. Also ich möchte jedem Film, den ich gesehen habe und ich gut finde, wirklich so aufschreiben, welche Szene fand ich geil. Und Beating Hearts hatte einige Momente, aber für mich, die Szene, die ich am geilsten fand, war wirklich die, wenn er Rot sieht nach diesem Club-Desaster und wie es dann so in die Ego-Perspektive, das war auch richtig toll gemacht.
Ja, stark.
Also der Gilles Lelouch, der übrigens der aktuelle Obelix-Darsteller ist, das glaubt man kaum.
Was? Krass.
Ja, der kann echt gut inszenieren. Da vielleicht noch ein kleiner Tipp am Ende des Podcasts. Der hat 2004 einen Film gedreht, der hier heißt Narco. Hat nichts mit den Narcos von Netflix zu tun. Da geht es um einen jungen Mann, der unter Narkolepsie leidet. Den Film habe ich damals durch Zufall in der Bibliothek aufgegriffen. Und der war auch ganz, ganz süß. Und wenn ich bedenke, dass er danach so Sachen gemacht hat wie dieser Synchronschwimmerfilm mit Männern, ist es echt beachtlich, dass er jetzt sowas wie Beating Hearts raushaut, weil das wirkt mehr so wie ein Filmmacher, der davor Sachen gemacht hat wie, ja, was wie Drive oder so. Also wirklich so komplett überstilisiert, aber das, ja, er scheint ein Talent zu haben.
Ja, absolut. Also ich will noch nicht ein Fass aufmachen. Ich könnte noch zwei, drei ansprechen. Ich fand es nur lustig, dass es anscheinend in Frankreich neben vielen Trennungen nach der Filmsichtung, also viele Leute haben sich getrennt, weil sie wahrscheinlich gesagt haben, leg dich mal so ins Zeug wie Cloutier oder warum haben wir nicht diese Seelenverwandtschaft wie die beiden? Und Stichwort Zitierbarkeit, es soll wohl einen großen Ansturm auf Tattoo-Shops gegeben haben, um sich diverse Zitate auf die Haut ritzen zu lassen.
Wirklich?
Oder unter die Haut ritzen zu lassen.
Ach, ist das ja, schön, dass alle also
mein
so
Lieblingszitat ist ja auch wirklich, Sakrileg ist das beste Alibi. ich habe diese Szene so geliebt. Also,
ich würde mir einfach die besten Beekeeper-Synchro-Zitat, glaube ich, lassen.
Pariser du hast auf der Hand Pariser Tee doch wieder.
Genau, genau.
So. Ja. Wir haben es jetzt übrigens auch epochal gemacht. Wir sind jetzt fast an der 80-Minuten-Grenze, deswegen machen wir so langsam Schleifchen drum, natürlich hast du mir auch schon wieder ein paar hingespielt. Beekeeper haben wir letztes Jahr besprochen, wir drei. Jetzt bin ich bei Working Man nicht dabei, aber den könnt ihr auch in Kürze bei uns beim Tele-Stammtisch hören, wie ihr das bei uns gewohnt seid. Ja, guck mal, ne? Embargo ist, glaube ich, gefallen. Das heißt, da seid ihr mal gespannt, wie schloggerst du und Johannes den fanden. Die haben da den Podcast gemacht. Ansonsten steht ja bald auch schon wieder der 13. im April an, da kommt eine neue Folge Schlogger mit Schlogger. Weiß man schon, was man da bespricht oder ist das noch im Voting?
Ja, weiß man schon und zwar gewonnen hat, wie heißt denn der? El Super Bisto, wie heißt der
El
richtig?
El Super Bisto von Rob Zombie, ich freue mich so richtig toll drauf. Wow, habe ich einen Bock drauf. Wow, ha, ha, ha.
Ja gut, du, die noch Chance anmerken? Hast du dir selber eingebrockt.
Nein, das war nicht meine Schuld diesmal. Das, wir haben einen Gast, wir haben den Wolf vom Horror-Podcast zu Gast und der hatte die Filmwahl, also der hat's verbockt, das habe ich mal gesagt. Ich möchte hier nur ganz kurz Werbung machen für unsere Working Man Besprechung, weil wir haben da einen kleinen Bonus noch drin, nämlich wir drei, Schlogger, Johannes und ich, werden euch einen Vorgeschmack liefern auf den neuesten Jason Statham-Film, der nächst kommt, nämlich The Plumper. Da haben wir nämlich exklusiv eine Szene von.
Genau, nicht von Sylvester Stallone geschrieben, sondern von Stu Stallone geschrieben. Exklusiv.
Ja, The Plumper. Wenn das Gesetz feststeckt, macht er das Rohr frei. Ich liebe diese Tagline. So.
Ja.
Genug Eigenwerbung und Lob.
Klo, nothing is over. Ja, okay, cool. Ja, Eigenwerbung brauchen wir auch nicht mehr, weil unser Discord-Server platzt aus allen Nähten. Wir freuen uns, wie aktiv ihr da seid mit uns im Austausch. Super cool. Ansonsten in die Shownotes mal gucken, Discord-Server aufsuchen, mit uns quatschen. Tele-Stammtisch auf die Homepage gehen, abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts. Und was wir ganz cool fänden, wenn ihr uns eine positive Bewertung 5 Sterne zukommen lasst, dann kommen wir im Algorithmus immer weiter nach oben. Warum? Weil wir es verdient haben und weil wir an der Werkschaft arbeiten. Das ist doch normal, oder? Wir haben jetzt auch so eine WhatsApp-Gruppe und planen demnächst Militärschläge in irgendwelchen kleinen Ländern.
Oh Gott, ja, hier politische Diskussionen gibt's hier auch beim Tele.
Zum Abbinder, das ist doch schön. Ansonsten schlagende Herzen im Einklang. Ich verabschiede mich. Ich habe mich sehr gefreut, über diesen Film mit euch reden zu dürfen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Mittagessen, je nachdem, wann ihr uns hört, und verabschiede mich und überlasse meinen Kompagnons das Feld und sage au revoir.
Ich wünsche euch viel Spaß im Kino, denn dieser Film ist fürs Kino gemacht und wird da sehr viel Freude bringen.
Ich wünsche euch viel Spaß mit den ganzen Gewinnspielen, die wir aktuell beim Tele-Stammtisch haben. Da könnt ihr gerne mal auf der Webseite drauf gucken, www.tele-stammtisch.de, und auch bei Social Media gibt's die überall. Und ich sage abschließend noch, es war sehr schön, um diesen Film zu reden, wo es um Liebe geht. Und ich möchte mit etwas Liebe beenden, nämlich Timo, ich hab dich gerne, aber ich möchte mich von dir trennen. Du darfst die Kinder behalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.